Willkommen bei Alarmstufe B, Folge
23.
Hallo Conny.
Hallo Mischa.
Hallo Mischa.
Hallo Kommander Paul.
Hallo, ja. Hallo. Heute geht's so ein bisschen im Thema um, ich sag mal so, du brauchst eine Machete und einen guten Pflanzendünger. Jingle ab.
Ich trinke zu laut.
Ne? Du trinkst zu laut, ja. Folge 23. Heute, wie gesagt, gehen wir wieder im Thementeil nach unten.
Ja.
Und also das Hausaufgabenvideo, was wir intern uns angucken mussten von unserem Lehrer Dr. Paul.
Quasi als Vorbereitung aufs kommende Thema kriegen wir immerhin.
Da war ich tatsächlich auch mal so ein bisschen Scully.
Es wird immer abstruser.
Es wird aber immer gut. Tiefer.
Ich möchte gerade sehr abstrus einsteigen in die ganze Story. Und zwar, kennt ihr den Black Knight Satellite?
Ja.
Commander Paul, muss ich das nicht erklären?
Hatten wir es ja schon ein paar Mal von.
Ja, wir hatten ihn sogar schon.
Genau, nur mal ganz kurz nochmal als Idee, was bei Wikipedia steht. Als Black Knight, also auf Deutsch Schwarzer Ritter, wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein Alien-Satellit sein soll. Es wird in die Verschwörungstheorie, verbreitet, dass die US-amerikanische Regierung angebliche Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember 1998 während der Mission STS-88 aufgenommenes Bild, das blenden wir jetzt ein.
Wunderschön.
Soll als Beweis der Existenz des Satelliten liefern. Nach anderer Meinung handelt es sich um eine bei einer anderen Mission verloren gegangene Thermodecke oder anderen Weltraumschrott.
Es sieht halt aus wie ein Brocken, der bis metallisch schwarz um die Erdauflaufbahn dreht. Wie also so aus einem Star Wars Film.
Satellit heißt deshalb, weil es eben um die Erde kreist, ohne sich zu nähern oder zu entfernen. Mhm. Also es ist kein Satellit, wie man sich jetzt so vorstellt, mit irgendwelchen Antennen dran oder irgendwas mechanisch gebaut ist. Man weiß es nicht ganz genau, was es ist. Die Form ist so unregelmäßig, dass es also ein Brocken irgendwas sein könnte. Also es sieht nicht aus, als wäre es zumindest von Menschen was Technisches gebaut ist, weil dafür ist die Form einfach zu
beliebig. Es sieht nicht aus wie ein typisches UFO.
Es sieht einfach aus wie ein Stück Brocken, ein Stein, ja. Ein Stück Brocken.
Aber es hat
ein
schon Batzen.
Nur den ganzen
Batzen. Nee, es hat schon ein paar Hunde. Gerade Kanten, wollte ich sagen.
Ja, wenn der Stein irgendwo abbricht, hat der Stein auch irgendwo gerade.
Du willst auf was hinaus.
Ja, und zwar geht es hier weiter in dieser Verschwörungstheorie. Das Objekt wird von Anhängern der Präastronautik.
Schön.
Häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen.
Ja.
Es wird behauptet, dass von dem Objekt
sogar Thermodecke hier vergessen.
Genau. Es wird behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen ausgehen, was sich jedoch bis heute nicht belegen lässt. Zudem wird
Antenne Bayern. Geheimnisvoller geht's gar nicht mehr.
Zudem wird der Satellit häufig auch mit einem angeblich 1955 explodierten UFO in Verbindung gebracht. Außerdem soll der Satellit bereits vor Beginn der irdischen Raumfahrt gesichtet worden sein. Darüber hinaus wird ebenfalls in Verschwörungstheorien in Betracht gezogen, dass es sich bei dem Objekt um den ersten deutschen Satelliten handelt, der 1938 von einer V2-Rakete in die Umlaufbahn gebracht werden soll. Und jetzt ist es Zufall, dass ich zusammen mit Sebastian aus Kassel einen Mystery-Podcast mache.
Und meinst du, es gibt Zufälle, Conny?
Es gibt Zufälle. Und die Quelle ist unbekannt, aber ich habe die Sounddateien von dem
Satelliten.
Vom Radiosender.
Von
geil.
Ja.
Und wie ist der Groove?
Aber die Frage, ich weiß nicht, ob das Original ist. Ich habe keine Quelle. Also es ist keine Quelle. Es ist einfach zu.
Aber es ist doch so, dass der im Weltraum ist, ne?
Ja.
Wie kann er da Schall emittieren?
Das strahlt er aus.
Ja, auf der Rückseite vom Mond geht auch der Hip-Hop ab. Hast du noch nicht gewusst?
Ja,
da auch
aber
Musik gehört.
Schall ist ja schon einfach eine Welle, die sich durch ein Medium verbreitet, zum Beispiel Luft oder Wasser, aber in einem Vakuum.
Alien-Technologie.
Aber lass uns mal
Du reinhören. Kannst es einfach empfangen.
Okay.
Das ist so, wie du einfach Antenne Bayern empfangen kannst.
Ja?
Ja. Überall auf der Welt.
Bist du ready?
Achtung.
Hören wir das jetzt? Hören wir das jetzt alle?
Jetzt hören wir erstmal Soundfile 1.
Okay, mal gucken.
Das ist ein bisschen wie wenn ich Hunger habe.
Hört sich nicht so spektakulär an, ne? Ist allerdings auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was eigentlich aufgenommen wurde, so die Information zu den Tapes. Die gesamte Aufnahme dauert ca. 2460 Minuten, also knapp 2 Tage.
Und wer, achso, du weißt nicht, wer es aufgenommen
hat. Nein, Quelle unbekannt.
Gut, ist ja schon. Ja, ist
schon mal creepy. Wenn du einen Soundeffekt für einen Gruselfilm brauchst, ja,
kannst du damit einsteigen.
So, schon mal, ja. Jetzt ist das Ganze ein bisschen modifiziert worden, ein bisschen anders abgespielt. Hören wir da mal rein.
Oh.
Man muss es auch hören.
Wir brauchen aber zu Hause schon Subwoofer, um es zu hören.
Also das ist jetzt die Datei verlangsamt.
Ja.
Dadurch Tiefe, ja.
Es ist wie ein abgedunkelter Raketenstart.
Ja, wir haben es ja gestern schon mal daheim angehört. Es klingt auch so ein bisschen wie ein Motor, also von der Karre irgendwie so ein
schöner alle 2
Zylinder.
Das ist auf jeden Fall kein Moped. Es ist schon eher so ein tiefe.
Aber jetzt haltet euch mal fest. Jetzt okay. Ist diese Datei
gemacht, ja?
Jetzt ist die Datei nämlich extrem schnell gemacht worden, da sie nur noch 10 Sekunden dauert.
Kommt so ein Schlümpfelied.
Müsst ihr aber ganz
chip,
genau.
Chip und Chap.
Ihr müsst jetzt einfach mal ruhig sein und nichts sagen, während diese Datei läuft, okay?
Wir probieren es.
Los. Seid ihr bereit?
Jetzt.
Dann.
Das ist ja wie bei Event Horizon.
Willst du das nochmal hören?
Ja. Ja.
Oh mein Gott, oder was ist das?
Das ist ja immer schon ein bisschen das ist hart, ey. Jetzt müssen wir gleich mal hier so, ab 18
Jahren. Die Achterbahn auf Luna City.
Nee, schon ein bisschen härter.
Auf Deutsch heißt es, geschrien, benutzt nicht den Gravitationsverstärker, wir werden alle sterben. Do not use the gravity ampi, was heißt Filter?
Amplifier.
We will die.
Boah, das ist ja jetzt schon ganz schön dunkel.
Und deswegen glauben Anhänger der Präastronautik, dass...
Warte mal, ganz kurz. Merkt ihr deinen Satz? Gesaved? Was hat es damit auf sich? Ich war vor letzte Woche im Unterricht und da haben die Schüler das auch gemacht und ich bin noch nicht drin.
Was
denn? Der Podcast-Hörer müssen wir sagen, wenn wir sagen Anhänger der Präastronautik, machen wir die Faust an den.
Das ist,
nee, die haben so
Mark
gemacht.
Vom Ork. Nee, das ist eigentlich so.
Das ist, ja, Kapitän, das ist von Flippers.
Ach so.
Auf jeden Fall, zurück zum Pfeil. Anhänger der Präastronautik glauben, dass dieser Satellit von der Menschheit quasi schon hoch ist und zurück in die Vergangenheit gereist ist, um uns zu warnen.
Aha.
Und das ist ja von der Vorgängerzivilisation
also,
ungefähr.
Ja.
Um uns selbst zu retten.
Es herrschen ja diverse Theorien um dieses.
Jetzt wird's spannend.
Ja, die haben das dann, aber Gott sei Dank auch auf Englisch.
Ja, das ist Weltsprache gewesen damals.
Ja, damals.
Auch also ich frage
in Zukunft. Vielleicht kommt es ja aus der. Vielleicht kommt es ja aus der Zukunft.
Okay, ganz kurze Wiederholung von der Folge, die wir davor mal gemacht hatten. Da war die Theorie, nur dass dieser Satellit schon seit einer Ewigkeit quasi um die Erde reist, von einer außerirdischen Zivilisation, die wiederum uns dauerhaft beobachtet. Oder Theorie, es ist ein Satellit, der von einer außerirdischen Zivilisation noch übrig ist und da einfach noch weiter seine Runden dreht, aber nicht mehr bewohnt wird. Also beide Theorien gibt es aktuell und irgendwo in unserem, glaube ich, heißen Buch, zu dem wir dann später gleich nochmal kommen, steht sogar, von welcher Spezies das angeblich sogar noch sein könnte.
Aus dem KGB-Alien-Buch, welches mal am Bus vergessen
wurde. Richtig, an der Bushaltestelle.
Aber es ist schon erstaunlich nah am Drehbuch von Event Horizon dran, ne? Muss man jetzt auch mal sagen.
Weiß ich nicht. Die dritte Theorie ist, dass es einfach ein Satellit ist, der quasi die Menschheit warnen will, wo wir uns warnen wollen.
Vielleicht hast du ja einen Spaß erlaubt mit diesem Pfeil, weil
Quelle
es gibt so viele Projekte, die quasi den Weltraum abhören. Und davon hat es doch kein eine.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde da jetzt mal ein bisschen zu Scully. Weil das, also sowas kriege ich auch in 15 Minuten zu Hause mit Logic.
Ja, aber ich finde es einfach mal spannend.
Du nimmst irgendwie aus einem Film so eine Datei, wo irgendjemand wie sowas sagt und machst noch ein bisschen Hintergrundgekreische dran und machst das einfach mal, transferierst das ein paar Beats langsamer.
Paul, bitte.
Daniel, wie ist es im Film Contact? Ist es da auch so ähnlich?
Nee. Das erinnert mich aber eher an den Film 12 Monkeys. Ohne Scheiß. Also wo auch es gibt ja einen Anrufbeantworter in der Gegenwart sozusagen, wo man von der Zukunft aus drauf anrufen kann.
Nee, du laberst eine Trockenreinigung quasi von Anrufbeantwortern, das können sie in der Zukunft abhören.
Genau, so rum ist es ja. Also genau, so rum ist es richtig. Und ich finde das sau spannend, also sich das vorzustellen, dass es wirklich eine Nachricht aus der Zukunft ist.
Gut, da geht es ja aber aus der Zukunft in die Vergangenheit. Bei 12 Monkeys geht es ja aus der Gegenwart in die Zukunft. Aber prinzipiell, ja, wenn man... Aber Raum und Zeit nur ein Konstrukt ist,
ja, wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben.
Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, dass da momentan irgendwas im Arsch geht in der Zukunft und die irgendeinen Weg gefunden haben, uns Bescheid zu sagen. Aber das ist schon dann sehr schwammig.
Aber meinst du, sie haben keinen cooleren Weg gefunden, als, ja, als einen Brocken in die Umlaufbahn also zu hängen, der...
Ja, wie sollen sie es denn sonst machen? Ey,
also sie hätten zumindest mal sicherstellen können,
dass Maya-Kalender schon sinnvoll,
dass die Radiowellen, die der Brocken aussendet, einfach nicht noch gefiltert und bearbeitet werden müssen.
Ja, ja, aber vielleicht geht's ja nicht anders. Ey, ja, bei 12 Monkeys, ne, muss die Audioaufnahme ja auch rekonstruiert werden, die sie in die Zukunft schicken.
Ja.
Und auch bei, ey, das sind genauso Fragen wie bei Terminator zum Beispiel, wo sie fragen, ey, warum hast du uns keine Waffen mitgebracht? Das ist ja, ja, es geht nur Biomasse durch den Zeittunnel, es geht keine.
Wie sollen sie es denn sonst machen? Im Antenne Bayern Radioservice?
Achtung,
ja, liebe Autofahrer,
schick einfach einen Typ auf der A8.
Also ich glaube es auch nicht, aber ich finde die Idee also, oder die Geschichte spannend, dass das eine Nachricht aus der Zukunft ist.
Es geht ja auch nur um den Gedanken, wo die Quelle, wie gesagt, herkommt, was es eigentlich wirklich ist.
Ja.
I don't know.
Es wäre auch spannend.
The picture is from Wikipedia.
In dem Zusammenhang, wenn man der Annahme ausgeht, dass es schon seit Ewigkeiten Technologien gibt auf diesem Planeten und diese Technologien aber geheim gehalten wurden, aber schon, sag ich mal, eine Gruppierung von Menschen schon längst unterwegs ist, sag ich mal, militärischer Version oder, keine Ahnung, da halt auf dem Planeten Mars abgeordnet worden ist und da sich eine Art Zivilisation bildet und die wiederum im Stress sind oder sowas in der Art und da, keine Ahnung, ein paar Raumschiffe von Erde nach Mars, von Mars nach Erde,
wie im Stress. Meinst du, Satellit hat so eine kurz vor Abgabeschluss noch schnell zusammengeklappt?
Ja, und da gerade auch wegen, sag ich mal, aufgeräumt werden muss, so wie ja auch gerade auf der Erde vielleicht aktuell aufgeräumt werden muss, dann sollte man das vielleicht ganzheitlich betrachten.
Ja.
Muss man aber nicht.
Also da muss man aber jetzt erstmal den Punkt kommen, wo wir diesen Gravity Amplifier haben.
Also ich glaube, ja gut, dann vielleicht hat den ja das Militär schon, wir wissen es nicht. Ne?
Du da alles ausgepackt, aber Conny, jetzt hat er hier schon das nächste Schlachtschiff am Start.
Dass wenn der Zukunftsmischer ja Themen aufruft, irgendwie warnen will, dann lässt er sich noch ein bisschen mehr einfallen als den Brocken.
Irgendwas, was man mit Alexa steuern
ja,
kann.
Ja, irgendwie sowas.
Alexa, öffne Mischa-Warnung.
Also ich würde aus der Zukunft irgendwie ein Hörerfax an die
Prosecco-Laune
schicken.
Ein erdbebensicheres Ding hinbauen mit einem Kalender, der jeder Mensch versteht, um Leute zu warnen.
Was sind eure Theorien? Schreibt uns bei Instagram. Ja, oder
wie würdet ihr aus der Zukunft die Leute in der Vergangenheit warnen?
Ja, das ist geil.
Mail at alarmstufo.space.
Oh.
Ja.
Oder ihr ruft, nee Quatsch, ihr schickt uns eine WhatsApp an 0, ich muss es lesen, 0151-209-12005. Wir behandeln das auch alles gerne anonym.
Genau.
Weil es haben ja so viele Leute Angst, uns auch zu folgen, weiß ich von Leuten, die mir geschrieben haben.
Da haben wir ja auch noch ein kleines Thema.
Weil sie einfach irgendwie denken, sie werden dann verrückt.
Ja, oder sie bekommen Besuch.
Ja. Aber
ja, bekommt ihr nicht, keine
Sorge. Bei uns ist noch kein... Man in Beige vorgefahren, ja, mit dem Fahrrad. Also, das ist auch Pandemie, das geht auch gar nicht.
Ja, dürfen gar nicht kommen.
Drei Haushalte.
Wegen Haushalt und so.
Geht nicht.
Ist es News, Conny?
Nein. Das hier ist News, und zwar die Sun hat geschrieben, meine neue Lieblingszeitung für Anhänger der Präastronautik.
Das ist die Zeitung für alle Sonnenfans.
Und zwar
der Königin unter den Planeten, dem Star im Sonnensystem. Was gibt's Neues von der Sonne? Wieder wärmer geworden. Klimawandel auf der Sonne.
Hallo, wo? Ich habe immer noch die Heizung an. Du auch?
Nee.
Es ist so arschkalt.
Ich habe meine Fenster, auf der gehen die Heizung automatisch
aus. Es regnet, es sind immer noch gefühlte 8 Grad.
Ja, ja, ist aber jetzt egal, ja, weil die Sand schreibt, ein UFO mit einer unheimlichen Ähnlichkeit mit, warum ist denn jetzt der Bildschirm ausgegangen? Da ist er. Alter. Ein UFO mit einer unheimlichen Ähnlichkeit mit einem 600 Jahre alten biblischen Gemälde wurde an der ISS gesehen, es ist dran vorbeigeflogen und löste eine Reihe wilder Theorien aus. Ein kegelförmiges Objekt ist laut dem YouTuber Mr. MBB333 fast identisch mit einem religiösen Kunstwerk aus dem Jahr 1350. Ich habe das
UFO sieht aus wie ein
Kunstwerk. Guck dir den Namen bitte nochmal an. Geht nochmal hoch. Alter, Mr. Man in Black und dreimal die drei Leute.
Dreimal die drei? Dreimal
ja,
die
guck
drei.
Schon.
Er ist 9.
Okay, dann erzähl ich mal. Gehen wir später drauf.
So, erklär's bitte.
Der Stiefbruder auf The Beast.
Ah ja, die mit dem Zirkel und den Bohemian.
Freimaurer.
Aha.
Aber die haben doch, was haben die mit, ist egal.
Weiter.
Man kann ein bisschen rumrecherchieren. Zeig das Bild, Conny.
Gleich, sofort. Der YouTuber. Lass mich das doch bitte mal. Der YouTuber teilte seine Beobachtung in einem Video mit. Das könnt ihr nachgucken, wie gesagt, bei Mr. MBB3333. Dass das dass Verschwörungstheorien jetzt befeuerte. Das alte serbische Gemälde zeigt in beiden Ecken eine ungewöhnliche, ein ungewöhnliches UFO, von denen Historiker behaupten, dass sie Sonne und Mond darstellen.
Ein serbisches Gemälde.
Ja. Okay. Die antike Illustration, die an den Wänden des, und das kann ich nicht aussprechen, Viškoj Dečkaj Kloster in Serbien hängt, zeigt die Kreuzigung Jesu Christi und zeigt in beiden Ecken etwas Ungewöhnliches. Und das zeige ich euch jetzt auch, wenn ich es denn wieder finde. Ich hatte es ja eben schon mal aufgeregt. Da ist das Bild.
Und das ist ein Triptychon quasi, oder?
Es geht um die Ecken da oben. Das blenden wir jetzt auch mal ein. Und so ein UFO soll an der ISS vorbeigeflogen sein.
Geil.
Ja. Also es sieht ein bisschen tropfenförmig aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Interpretation von der Sternschnuppe oder sowas ist in dem Gemälde. Und in der Sternschnuppe drin sitzt aber auch nochmal eine, ne?
Ja.
Der ist das Gray. So ein Schneidersitz?
Da sitzt ein Anhänger der Präastronautik.
Und auf der anderen Seite ist das auch nochmal, oder wie?
So, jetzt muss ich intervenieren. Okay. Jetzt müsste er leider doch schon das KGB-Buch auf Seite 43 aufschlagen.
Der sieht so ein bisschen aus wie Sputnik, der auf der anderen Seite.
Warum muss ich jetzt das KGB?
Ey, das wisst ihr, wenn ihr reinguckt, sorry.
Das war so richtig lehrermäßig, wie du es gerade gesagt hast. Das
tut mir leid. Ich habe es natürlich schon auf der richtigen Seite.
Ja, ich habe es dir schon aufgeschlagen. Ja.
Toll. Das ist dein Lieblingsschüler, ja. Ja. Aha, so, wir haben nämlich das Original KGB-Buch ausgedruckt vorliegen, welches an der Bushaltestelle irgendwo mal vergessen wurde. Und dort finden wir was, lieber Commander?
Beschreib's doch mal.
Von 700.
Würde der Lehrer jetzt sagen. Ja.
Also ich sehe auch ein paar antike Gemälde, die so
antike Gemälde, ja.
Und von 700 nach Christi bis zum 19. Jahrhundert nach Christi wurden über 50 Schlachten zwischen außerirdischen Rassen am Himmel der Erde ausgetragen und von Tausenden von Menschen beobachtet. Viele Künstler malten und schnitzten diese Ereignisse, aber die katholische Kirche suchte, fand und zerstörte die meisten von ihnen.
Oh.
Im 20. Jahrhundert sind nur noch weniger als 10 vorhanden. So, also es geht quasi darum, dass
schon früher noch mehr Gemälde existiert haben, auf denen Künstler versucht haben, unerklärbare Phänomene in UFO-Form am Himmel zu zeichnen, so wie es man halt ungefähr das damals zeichnen konnte.
Ja, aber hat man nicht auch, sagen wir mal, in der christlichen Mythologie mit diesem Stern von Bethlehem und so generell so eine Affinität zu Himmelskörpern?
Und jetzt kämen wir als Übergang sogar eigentlich schon zu einer Hörerfrage, die wir aber wahrscheinlich später erst
können wir machen. Also,
ja, weil es würde jetzt halt einfach gut zu dieser Thematik passen.
Ja, wir haben eine anonyme Frage bekommen und zwar, was haltet ihr von der Erich von Däniken's missverstandener Theorie? Heute springen wir aber ein bisschen hier.
Ja, das stimmt.
Es hat schon thematischen Überbau so ein bisschen. Ne? Aber es geht jetzt quasi...
wir machen ja jetzt quasi die Brücke.
Ja.
Lies nochmal die Hörerfrage vor.
Was haltet ihr von Erich von Däniken's missverstandener Theorie? Die Frage.
Okay, wisst ihr noch, wer das ist und was der macht?
Also Erich von Däniken ist natürlich der Grand Seigneur der Präastronautik. Ne?
Der Beate Uhse quasi.
Hallo!
Wie Beate Uhse zu Erotik in TV und Film ist Erich von Däniken quasi der Präastronautik.
Also die Theorie von Erich von Däniken, sagen wir mal kurz gefasst, ist, dass schon vor etlicher Zeit Astronauten, also sagen wir mal Sternenreisende, auf die Erde gekommen sind und dadurch die Zivilisation und die Entwicklung der Erde beeinflusst haben und auch Techniken mitgebracht haben. Und,
um es ganz einfach und flapsig auszudrücken, er geht einfach davon aus, die Götter sind nichts anderes wie Außerirdische.
Genau. Oder sagen wir mal zeitreichende
und die römischen Götter, diese ganzen, sag ich mal, in der Vergangenheit aufgeschriebenen, etwas krassen Bezeichnungen, Naturphänomene, Geschehnisse, die eigentlich nur Götter in irgendeiner Form...
Man könnte zum Beispiel sagen, grob gesagt, der Jesus, ne, unser Jesus-Guy, der ist im Endeffekt vielleicht mit einem UFO irgendwie runtergekommen, daher diese Stern von Bethlehem-Sache oder irgendeine Zeitreisekapsel, ist da mit einem Sack voll Aspirin und Antibiotika aufgeschlagen und konnte deswegen auch mit medizinischem Wissen aus der Zukunft Leute heilen.
Ja, und, hat halt irgendwie.
Im Laufe der Jahre hat sich dieses Event als Mythos und als Religion dann etabliert, weil die Leute sich das damals nicht erklären konnten.
Genau. Also viele solche Geschichten, ob das jetzt genau die war, sei es mal dahingestellt, aber es gab ja noch andere Sachen.
Ja,
wenn Moses das Meer teilt oder wer es auch nochmal war.
Es muss ja nicht nur christliche Mythologie sein. Es kann ja auch so Maya-Kalender, findest du ja auch viel. Ich muss ja tatsächlich selbst sagen, habe.
Und die Problematik ist so ein bisschen. Chichen
Itza auch schon Astronauten.
Und wie er da aber noch genauer drauf kommt, ist nicht einfach nur so, oh ja, das könnte ja ganz gut passen, sondern er spricht auch immer noch von dem Buch Enoch, wenn ihr davon schon mal gehört habt.
Es gibt ja,
in der Bibel gibt es ja, ist ja nichts anderes wie eine Zusammenfassung von verschiedenen. Matthäus, ein Sammelband. Sondern eines dieser Bände, und man sagt ja auch, es sind vielleicht nicht alle diese Bände da drin, sondern es wird noch ein paar rausgelassen oder nicht mehr reingebaut in die Bibel. Kann man ja interpretieren, wenn man möchte. Und eines dieser Bücher heißt Enoch. Und dieses Buch, das ist vor allem sehr interessant, weil angeblich in diesem Buch der Bezug zu diesen ganzen, sag ich mal, krassen Phänomenen und dass die Götter vielleicht doch irgendwie Außerirdische war, viel intensiver und besser rauszulesen ist, weil es irgendwie klarer formuliert wird. Da ist weniger Interpretationsspielraum, dass das wirklich so war. Und deshalb würde das ganz gut passen zu diesen Gemälden, wie wir sie jetzt gerade eben da halt auch gesehen haben, wovon es ja unzählige eigentlich gibt. Und auch nicht nur Gemälde, sondern auch in Stein gemeißelte, sag ich mal, interpretierbare Skulpturen oder Maschinen, die so UFO-mäßig sein könnten.
Hatte ich ja sogar selbst schon mal Bilder mitgebracht aus Chichen Itza, wo auch Leute, die erstaunlich nach Astronaut aussehen, quasi vor tausenden von Jahren in Stein gemeißelt wurden. Also für mich persönlich ist die wissenschaftliche Erklärung der Religion eigentlich der für mich, wie soll ich sagen, dem Ansatz, den ich eher glauben könnte, als dass irgendeiner mit ein Gott oder was weiß ich was existiert.
Du musst vielleicht mal...
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Religion aufgrund von solchen Events in der Vergangenheit sich dann so gebildet haben. Also es fällt mir einfacher an diesen wissenschaftlichen Ansatz zu glauben, als an diesen rein religiösen.
Also man muss schon nochmal unterscheiden, was Religion ist und was Geschehnisse
gut,
in
Religion
diesen Storys sind.
Was die Menschen daraus gemacht haben.
Also wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass alles Religion mit Außerirdischen zu tun hat, aber es könnte vielleicht die ein oder andere Story von irgendeinem Buch, egal welcher Glaubensrichtung, das ist vollkommen unabhängig, könnte vielleicht sogar in Anführungszeichen mehr Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass damals einfach krassere Alien-Technologie vorhanden war, die halt es machbar gemacht hat und die halt aber halt, sag ich mal, sehr Neandertaler-mäßig geschrieben wurde. Weißt du,
halt
die wussten
halt
nur nicht, was das ist oder so. Ne? Das ist wie wenn einer von früher versucht zu beschreiben, wie eine Glühbirne, was eine Glühbirne ist. Das kannst du auch nicht so richtig machen, bis du es nicht komplett verstanden hast, weil das ist dann irgendein Artefakt, das halt leuchten kann und nicht leuchten kann.
Vor 500 Jahren wäre es Hexerei gewesen. Punkt.
Genau. Ja.
Also direkt Frage anonym.
Ja, recherchieren, ne? Einfach.
Aber die Frage ist ja, was wir davon halten. Das haben wir ja jetzt gesagt.
Also wie gesagt, ich find den Ansatz interessant, gerade um so Sachen wie Religion und Kulturen so ein bisschen zu erklären, da ich kein besonders gläubiger Mensch, aber wissenschaftsaffiner Mensch bin, ist es für mich, ist es zumindest ein Ansatz, den ganzen Religionskram so ein bisschen für mich einzuordnen.
Arche Noah, letztes Beispiel, dann können wir weitermachen. Ein Schiff, das von jeder Spezies ein Männlein und ein Weiblein eingesammelt hat. Jetzt nimmst du mal Erich von Däniken, setzt ihn auf diese Story drauf. Das macht mega Sinn. Es ist halt nicht mal ein Schiff, es ist halt ein Raumschiff, das eine Spezies und DNA gesammelt hat von einer außerirdischen Spezies. Es macht, also, was ich damit sagen will, lest vielleicht die ein oder andere Geschichte mal mit dem Wissen nochmal und baut halt zwei, drei Wörter um und es kommen faszinierende Sachen dabei raus. Aber es ist natürlich ein bisschen geschwurbelt, ich weiß schon, aber...
Ja, man kann schon ein bisschen hinbiegen, aber...
Dann stempel doch schon mal diese Hörerfrage.
Also es ist auf jeden Fall eine Recherche wert, liebe Hörer.
Gestempelt. Weiter geht's.
Mit News aber erst wieder, ne?
Ja, wir haben noch ein paar. Lass doch einfach.
Ja.
Eine UFO-Formation über Salt Lake City lässt verblüfft Zeugen zurück. Also ist klar, wenn du das siehst, bist du halt verblüfft. Angeblich wurde eine UFO-Flotte über Salt Lake City gesehen, die anscheinend über den Himmel tanzte, wobei das atemberaubende Phänomen von der Kamera festgehalten wurde. Und wie es der Zufall so will, habe ich dieses Video natürlich da. Lieber Micha, halte ich schon mal fest.
Haben die Mormonen mit ihren 4K-Handys gefilmt wenigstens?
Wir schauen uns das Video jetzt an. Ihr seht das jetzt auch. Übrigens, alles ist wieder verlinkt. Ihr müsst den Artikel von dem Gemälde Der ist verlinkt, das müsst ihr euch da auf der Webseite angucken. Ja. Das ist mir alles zu, da sind die Rechte nicht so ganz.
Let's go.
So, das hier ist vom UFO-Institut auf YouTube. Jetzt sehen wir einen Baum, blauer.
Oh, schön, heute habe ich auch reingegangen.
Ja, schöner Baum. Und gleich passiert Folgendes am Himmel. So, da kommen sie, da kommen weiße Punkte.
Da ist er.
In Form eines Fragezeichens.
Die Drohnen, die Helikopter.
Was meint ihr, sind das Drohnen?
Das können ja von der Hochzeit einfach so Ballons sein.
Nein.
Nein,
auf gar keinen Fall.
So fliegen keine Ballons, Micha.
Nur wenn die in so einen Luftstrudel kommen.
Du meinst die Schermig?
Ja.
Nein.
Nein.
Guck mal, die sind schon in Formation.
Wir sehen hier einen Formatflug von 4, 5, 6, 7, 10 Punkten, 10 hellen Punkten am Himmel. Das Video ist verlinkt in den Shownotes, ihr Lieben. Könnt ihr unten euch angucken.
Richtiges, spektakuläres Schauspiel.
Ja, und es erinnert mich so ein bisschen an so einen Schwarm von Starren. Weißt du so, wenn die irgendwie so, nur dass es halt weniger Punkte
sind. Sieht fast aus wie UFO-Ballett.
UFO-Ballett?
Ja, es könnte ein Drohnenballett. Ich habe übrigens letztens, bin ich tatsächlich beim Radfahren auf so einem großen Feld da, wo auch die Wildpferde sind, waren so ein paar Jungs, die hatten so First-Person-View-Drohnen.
Ja, die machen auch Wettrennen damit.
So eine Brille,
ne?
Und sind, ja, durch, die sind durch so Obstacle, also durch so Reifen und so Dinge durchgeflogen, durch so Tore, das war echt abgefahren.
Ja, aber sieht das genauso aus? Mann?
Nee, es sieht nicht so aus, weiß nicht. Was ist, ist halt, es sind helle Punkte, die sich in der Formation bewegen.
Außerirdische.
Es könnten ein paar Plastiktüten im Wind sein, die sich da in einer Windhose verfangen haben.
Komm schon.
Ja,
besser.
Eindeutig UFOs, das ist der Beweis.
Ich habe übrigens auch ein Video gefunden.
Es geht ganz schön lang.
Ja.
Ich habe übrigens ein Video gefunden, ich weiß nicht, ob ihr das einspielen kann. Ich kann dir das ja mal schicken oder ich kann es euch mal auf dem Handy zeigen, was alles geht mit Drohnen. Nur mal so als
Video. Oh ja, das machen wir nächstes Mal.
Da können wir in der nächsten Folge mal
Micha, bring einfach mal nächstes Mal vielleicht so ein Video mit oder Flash und dann gucken wir uns mal Drohnenvideos an, damit wir mal einen Vergleich dazu haben.
Ja. Hier gibt es, sind halt sehr verblüffend.
Vor in Singapur gab es doch dieses Naturschauspiel mit diesen programmierten Drohnen und so, damit man das auch mal.
Es gab erst letztens zu irgendeinem Launch von irgendeinem Computerspiel, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, irgendein Call of Duty oder sowas, gab es in Hamburg so eine Drohnenshow.
Gab die müssen wir vielleicht auch
Drohnen,
mal angucken,
die so eine Formation geflogen sind.
Damit wir mal so einen Kontrast haben.
Also das Video, was ich euch, ich habe es jetzt mal dem Conny geschickt, ich kann es mal in die Gruppe schicken. Irgendwie.
Also gescheit programmierte Drohnen-Choreos noch genauer als das Ding.
Ja, aber dann lass uns das doch einfach nächste Folge mal besprechen.
Also nur mal einen kurzen Input zu geben, da haben sie halt auch irgendwie so 3D-Bilder in die Luft gezimmert und so. Ne? Also das ist abnormal.
Crazy. Okay.
Wo hast du das hingeschickt?
Ich habe dir das mal auf ein... Ich hab dir das mal auf WhatsApp geschickt hier.
Ja, kommt nämlich nichts an.
Nichts da.
Ja, wenn die machen wir das nächstes Mal.
Das machen wir nächstes Mal.
Machen wir nächstes Mal.
Featuring Drohnen.
This Sun, die Home.
Wir machen mal ein Spezial, jeder fälscht sein eigenes UFO-Video.
Jetzt ist es angekommen. Eine tolle Überschrift, ich wurde 50 Mal von Außerirdischen entführt. Die Leute denken, ich bin verrückt, aber ich habe blaue Flecken, um zu beweisen, dass es passiert ist. Paula Smith, 50, behauptet, sie sei mehr als 50 Mal entführt worden.
Einmal im Jahr.
Die Begegnungen dauern an, seitdem sie ein kleines Mädchen war. Und es gibt Fotos von blauen Flecken, von denen sie sagt, dass sie von Außerirdischen nach einer Entführung auf ihrem Körper zurückgelassen wurde. Sie hat auch ein Bild gezeichnet, könnt ihr alles im Artikel nachlesen und den ich jetzt unten verlinkt.
Also mich haben sie zurückgebracht ohne blaue Flecken.
Dich?
Ja, ja.
Ach, die ist so Jägermeister, die Treppe runtergefallen. Ja. Nächste Story.
Ich hatte ein bisschen Sodbrennen und konnte eine Woche nie aufs Klo, aber blaue Flecken hat
schon. Ja, okay, lese weiter, sorry.
Sie habe 52 paranormale Vorfälle erlebt. Es gibt keine Warnung und sie kann nicht spüren, dass etwas passieren wird. Es passiert halt einfach. Ich kann nur normal weitermachen, sonst würde sie verrückt werden, sagte sie. Sie sei in einem Raumschiff gewesen, auf einem Boot und die Außerirdischen zeigten ihr die Technologie, die wir als Menschen nicht hatten. Mhm. Sie haben ja eine Art Diashow. Das ist ja, das verstehe ich nicht. Ne? Also wir sind in einem UFO, welches hochtechnologisch ist und dann musst du dir eine PowerPoint-Präsentation angucken. Das ist so ziemlich das allerletzte.
Aber vorher,
so eine Zoom-Konferenz. Also Moment, kannst du mich hören?
Ey, das
Bild ist eingefroren.
Das war bei der Folge Simpsons doch so, wo es das allererste Mal entführt wurde und da wurden sie durchs Raumschiff geführt, so bei einer Halloween-Folge und dann zeigen sie, ja, und wir haben hier ein tolles Gerät, wir nennen es Pong. Also sie fliegen mit einem Raumschiff rum und dann haben sie halt irgendwie als Videospiel nur Pong. Und da sagte Homer halt so, das hatten wir schon irgendwie in den 60er Jahren irgendwie. Aber vielleicht ist es ja für die das Größte. Also
ja, Also wer es schafft, sich mit Passwort und Anmeldedaten in Microsoft einzuloggen, der ist schon hochentwickelt, von daher, ganz ehrlich. Ja? Das schaffen bei mir nicht mal 50% der Schüler.
Sie zeigten ihr eine Diashow und mit unberührter Landschaft, die einen wunderschönen Fluss hatte, der dann schwarz wurde. Der blaue Himmel wurde blutrot.
Oh je.
Und sie erkannte bald, dass es ein Film war, in dem die Erde durch die Gier des Menschen zerstört wird. Oh, oh.
Ja.
Sie sagt, dass sie mit Fingerabdrücken am Arm und einem dreieckigen blauen Fleck im Gesicht nach Hause zurückgekehrt ist. Das erste Mal, dass sie ein UFO sah, war 1982, als sie im Wald war und es war völlig still.
Die haben ja einfach nur das Musikvideo von Earth Song von Michael Jackson vorgespielt. Da wird die Erde auch zerstört durch die Gier des Menschen.
Übrigens mega geiler Song.
Und noch besser ist eigentlich Do the Evolution von Pearl Jam. Also Thema erledigt.
Ja, und weiter?
Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das.
Ja, aber...
Also wir haben jetzt keine Fotos
also von dem blauen. Nein, haben wir nicht. Also sie sagt, nach Angaben ihrer Familie war sie schon, also wurde sie ja auch schon vermisst und so. Und dann war sie halt weg. Weil sie war halt...
Und dann aber irgendwann hat die Familie gesagt, jetzt ist es schon 49 Mal passiert, jetzt rufen wir nicht mehr bei den Cops an, die taucht irgendwann wieder
auf. Ja gut, was machst du? Rufst bei den Cops an, die halten dich für bekloppt und als nächstes musst du in die Klapse, dann rufst du
nein, aber du musst ja wenigstens deine Tochter als vermisst melden.
Ja?
Wie ist denn das? Also Entführung. Angeblich gibt es ja den Pakt, den internationalen, wo es heißt, okay, ihr dürft hier, ihr bringt uns Technologie, dafür geben wir euch... ein paar Opfer, sage ich jetzt mal.
Ich denke, das weil hängt die ja total, von der Rasse ab,
die sind ja scharf auf uns, weil wir ja so krass entwickelt sind.
Ja, die einen wollen mit uns irgendwie so ein bisschen Kaffee kränzen, die anderen wollen uns gerne die Gedärme rausernten. Weißt du ja nie, an wen du kommst.
Hm. Ja, und die Dritten finden es halt cool, wie fleißig wir sind.
Fleißige Bienchen.
Ja. Ja, sind wir schon, so als Spezies gesehen. Wir können uns schnell einer gewissen Aufgabe anpassen und die durchführen.
Ich weiß, Conny, wir als tendenziell eher faule Menschen laufen nicht so Gefahr, entführt zu werden.
Außer Digitalisierung. Das außer Gedärme. So
und wen entführen wir denn von den drei? Nee, dass die beiden Dicken zurück, die Cholesterinwerte sind so hoch. Nehmen den dünnen.
Aber wir bräuchten jemanden, der bei uns irgendwie mal auf dem UFO das Bad renoviert. Wen nehmen wir damit hoch? Ja. Oh. Ah, nee, lass die da. Nimm mal irgend so ein
alter Fall, ey.
Der 3D-Drucker ist kaputt in der Kantine.
So ein fleißigen, ja.
Oder so dann musst du einen Mischer nehmen, der kann den 3D-Drucker wieder reparieren. Ah ja, gut. Man kriegt ja auch was aus der Alien-Kantine.
Ja, es gibt halt verschiedene Programme und teilweise ist eine gewisse Gruppierung von Menschen in Verträge gegangen mit gewissen außerirdischen Spezies und haben quasi erlaubt, dass ein gewisser Teil der Bevölkerungsgruppen auch hin und wieder mal zu Untersuchung von DNA-spezifischen Perspektiven entführt werden darf. Oder auch vielleicht
zum Check-up quasi.
Ja, ja, Check-up.
Allerdings gibt es ja dann auch noch die andere Theorie, dass wir quasi gefakte Entführungen immer mal wieder gemacht haben, um die Stimmung gegen die Aliens hochzuhalten. Ne? Ja. Um da so ein bisschen Angst zu schüren.
Ändert ja aber alles, beides nichts an der Problematik, dass du wahrscheinlich entführt wurdest und egal mit wem du darüber redest, du das Problem hast, dass dir die eine oder die andere Theorie sowieso keiner glaubt.
Ja.
Ja. Ja.
Von daher.
Ich möchte nicht entführt werden, ich sage euch, wie es ist.
Aber spätestens dann.
Gibt es ja auch ein Abkommen, dass es nicht gemacht werden
darf. Sagen wir mal, nach der 45. oder 46. Entführung würde ich mir halt schon überlegen, ob ich mal so. Weiß ich nicht.
Schon mal Klamotten mitnimmst du wieder.
Mir schon mal so eine gepackte Tasche irgendwo hinstellen, vielleicht mal so einen Geo-Tracker einstecken und einfach mal guck. Was der anzeigt vor und nach der Entführung und so weiter.
Also, dass du vielleicht einfach so eine Reisetasche im Apparat hast.
Ja.
Ja.
Halt auch.
Mal ein paar Socken.
Gleich mal so Heparinsalbe gegen die blauen Flecken schon mal hinlegen. Ja. Und so.
Auch so ein
vorher ein Ibu einwerfen, wenn du merkst, geht los.
Ja.
Auch so ein Indiz.
Ja, und die Reisetabletten.
Gab's mal bei Akte X. Und zwar, wo einer irgendwie dann, der hatte dann irgendwie ein plattes Trommelfell. Also was quasi darauf hindeutet, dass er sehr schnell einem Höhenunterschied ausgesetzt
Druckveränderung.
War.
Druckveränderung.
Ja.
Oder jemand hat ihm aufs Ohr gehauen.
Ja, das kommt dasselbe raus meistens.
Ja.
Grenzwissenschaft aktuell meldet, im Rahmen des US-Informationsfreiheitsgesetzes, nun die freigegebenen Dokumente kommen ja jetzt so langsam, das US-Verteidigungsministerium, die zeigen, dass das Pentagon, obwohl man seit der Beendigung von Project Blue Book, beste Serie übrigens bei TV Now, im Jahr 69 offiziell keinerlei Interesse an der Untersuchung und Dokumentation von UFOs mehr hatte, 2002 immer noch Vorgaben zum Umgang mit Foto- und Filmaufnahmen unidentifizierter Flugobjekte
also
an Piloten
zusammengefasst
und sonstige Militärs rausgab.
Du darfst gleich weiterlesen?
Nee, alles gut, mehr gibt's ja gar nicht dazu.
Es heißt, sie haben damals gesagt, nee, wir gucken nicht mehr, wir machen nichts mehr. Und dann, 50 Jahre später, haben sie gesagt, wir haben doch geguckt, was zur Quintessenz führt. Die haben uns damals angelogen.
Macht es nicht lieb. Das?
Nein, ist nicht lieb.
So, was hast du jetzt hier eingeblendet?
Das sieht
aus wie eine Anleitung oder eine Anweisung.
Das ist das Handout, wie man genau mit den UFOs umgehen
kann. Wenn du quasi beim Militär bist, dann kriegst du hier wahrscheinlich so ein Briefing und da heißt, wenn du irgendwas siehst, Aerial Flying Objects not obviously identifiable as conventional aircraft. Das heißt, wenn du irgendwas in der Luft siehst, was du nicht als typisches Flugzeug deuten kannst,
UFO,
ne, oder halt irgendwie bewegte Lichter oder sonst irgendwas, dann hast du Folgendes zu tun. Provide copies or dabs as needed to local major commands. Das heißt also, Kopien von deinen Aufzeichnungen und Duplikate an den Commander aushändigen.
An Commander Paul.
genau. Handle camera recorded imagery, oder ich kann es nicht sehen, according to Appendix 2. Es gibt also nochmal einen Anhang und da wird dann erklärt, wie du deine Aufnahmen auf deiner Kamera zu handeln hast. Ich meine, das ist ja fürs Militär jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, weil du ja wahrscheinlich da Sachen siehst, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Nicht unbedingt, weil es direkt immer Aliens sind. Es könnte ja auch gegnerisches Militär sein. Es könnte auch was Geheimes vom eigenen Militär sein. Aber hier steht
Records UFOs.
Ja, UFO heißt aber, UFO ist aber nicht gleich immer außerirdisch. Deswegen heißt er jetzt auch mittlerweile UAP, weil UFO so ein Synonym für irgendwas extraterrestrisches Alien Clipper geworden ist. Nicht. Es ist ein Unidentified Flying Object.
Ja.
So, wenn ich jetzt irgendwie meinen geilen Leuchtfrisbee nachts in den Himmel schmeiße, erstmal sieht jemand und weiß aber nie, was es ist. Ist es auch sofort ein UFO, also, weil es ist ein fliegendes Objekt, das er nicht identifizieren konnte. Deswegen ist auch, wie ich schon sage, bei diesen ganzen Videos, die jetzt rauskommen, wo das Militär sagt, ja, dieses Video ist echt von dem UFO, dann heißt es nicht, dass es ein außerirdisches Objekt ist und du da Brief und Siegel drauf hast. Das heißt nur, dass es ein Objekt ist, das sie in der Luft gefilmt haben, von dem sie nicht wissen, was es ist.
Weil es mit einer abgefahrenen Geschwindigkeit durch die Gegend
eilt. Ja, aber trotzdem ist es nicht, ist es nicht gesagt.
Man weiß
ist es nicht der Beweis, dass es ein außerirdisches UFO ist. Es ist lediglich der Beweis, dass dieses Video oder dieses Bild so gemacht wurde. Was aber drauf zu sehen ist, ist nach wie vor fraglich.
Okay.
Also wie gesagt,
ja,
ich werde mir mal die Mühe machen, selbst ein UFO-Video zu drehen. Das schmuggel ich euch dann unter die News und dann guck ich mal, wie ihr reagiert.
Okay,
sehr will ich aber sehen, wie du das unter die News schmuggelst.
Ja, das wird natürlich schwer. Da musst du was einfangen.
Die kompletten Anleitungen dazu, also Anweisungen, die da rausgegangen sind, findet ihr bei The Black Valued unten hier in den Shownotes. Einfach mal draufklicken. Ganz spannende Seite. Kann man sich mal den ganzen Tag mit beschäftigen.
Hey.
Oder auch zwei.
Aber sie haben jetzt gesagt, sie haben damals die Anweisung rausgegeben an ihr Militärpersonal, wenn ihr sowas seht, schickt es zu eurem Commander und wahrscheinlich in dem Anhang 2 steht dann, dass du auch die Speicherkarte, die Originalspeicherkarte abgeben musst, wahrscheinlich dir keine Kopien ziehen
darf. Ja, und das darfst du nicht auf deine Cloud schicken.
Und ist ja jetzt die Frage, sie haben es jetzt damals dieses Zeug eingesammelt, weil sie wahrscheinlich jetzt auf Nummer sicher gehen wollten, dass da nichts, kein Prototyp
voll
oder sowas nach außen dringt. Haben sich aber zumindest offiziell nicht die Mühe gemacht, das irgendwie durchzugucken oder nachzuverfolgen. Und da ist jetzt aber rausgekommen, dass sie das doch gemacht haben. Das ist ja die eigentliche Kern der News. Ne?
Und dass sie uns angelogen
Kann euch auch sagen, wo sie es gemacht haben. Das habe ich nämlich bei, Ancient Aliens oder die geheimen Akten der NASA, irgendwas auf meinen Lieblingschannels gesehen. Und zwar in Südamerika.
Mhm.
Und in Chile ist ja ein UFO-Hotspot, ne? Das
ja. Ist halt schön hoch.
Wissen ja die Anhänger der Präastronautik mittlerweile, dass das ein UFO-Hotspot ist und da wird ein bisschen weiter geforscht. So, wir gehen nochmal in die News rein und zwar haben wir hier noch was von der Sun. Und zwar gibt es Nick Pope, der Ufologe, den wir alle kennen aus Mystery Channel und aus Discovery Channel, fordert das britische Militär auf, weil die haben auch UFO-Videos. Mein Gott, ist das schwer. Und das ist durchgesickert, aber die geben das nicht frei, weil das britische Militär das bis 2072 zurückhalten will.
Also TikTok ist einfach nur die Form, weil es halt aussieht wie so ein TikTok.
Wir erinnern uns alle an die vorletzte Folge, da haben wir das TikTok-Video, glaube ich, auch gezeigt, ne? wo das Pentagon bestätigt hat, das ist echt. Und wir wissen nicht, was es ist. Und das britische Militär hat das auch.
Ja, schon längst.
Und deswegen sollen die das freigeben.
Die rücken nie raus.
Erst 2072.
Warum?
Oh Mann, dann müssen wir den Podcast ja nur eine Weile ziehen.
Und 2050 gehe ich in Rente. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ist ein bisschen schade.
Sag einfach deinem Zukunfts-Conny, er soll.
Jetzt müssen Sie nur noch dazu sagen, dass Sie das offizielle Interesse an der Forschung von diesen Sachen nicht mehr interessiert bis 2072. Und dann 2072 sagen Sie wieder, oh, wir haben doch aus Versehen weiter geforscht.
Ja. Nick Pope, da geht's noch weiter. Also nächste News und auch die letzte. Und zwar erinnert euch noch an die letzte Folge an das Dreieck UFO.
Ja.
Von Jeremy Corbell, glaube ich, gefilmt. Ja. Gell? War das so?
Ja, ja doch. Er hat sich gefilmt, es war ein Militärvideo.
Er hat es halt erklärt.
Aber er hat es irgendwie geleakt. Und zwar gibt es eine Meldung, und zwar, dass der Kreml-Boss hinter der UFO-Attacke steckt.
Ja, der ist höchstpersönlich geflogen. Er hat mit nacktem Oberkörper hat er auf dem Ding gesessen.
Und Sonnenbrille.
Ja, und Sonnenbrille. Ja.
Über einem Schiff der US-Marine haben wir ja letztens gesehen, diese mehreren unbekannten Flugobjekte zu sehen. Für einen Verteidigungsexperten ist es klar, wer hinter dem UFO-Antrag steckt. Und zwar soll da Putin hinterstecken, im Verborgener als mächtiger Strippenzieher.
War das denn überhaupt ein Angriff? Die waren doch einfach nur da und dann waren sie wieder weg.
War einfach nur da, ja.
Also die haben jetzt nichts abgefeuert oder
in dem amerikanischen
in Schiffsbesatzung in die Wand geschmolzen oder irgendwas.
Podcast von Mystery Wire, welches ihr aus der EU nicht öffnen könnt, außer ihr habt einen VPN davor geschaltet, dann könnt ihr diese Webseite öffnen. Da gab es schon mehr Berichte über sowas und so weiter und so fort. Das ist eine Randnotiz. Es haben auch nur 3-4 deutsche Medien gemeldet. Ansonsten.
Hey, mach nochmal hoch.
War das nicht so?
Ich meine, allein die Überschrift. Wladimir Putin steuert UFOs über USS Russell laut Ex-US-Senator.
Ich hab doch gesagt, persönlich hat er
das ist kein Geschwurbel, oder was? Ganz ehrlich,
das
wenn ich das
ist großes Geschwurbel, ja, aber ich wollte es einfach mal mit reinbringen.
Und dann noch viel geiler, Achtung Michael, ich warte auf deinen Kommentar, UFO-Sichtung über USS Russell, waren es Putins Hyperschalldrohnen. So, was sind denn Hyperschalldrohnen?
Das ist noch schneller als Schall, keine Ahnung.
Ja, was ein Quatsch, oder?
Ja. Interessant finde ich aber, dass es für Harry Reid, den demokratischen Senator von Nevada, ganz klar ist, dass das Russland war.
Ja, es ist halt.
Irgendeine deutsche Webseite gewesen, muss ich einen Link nochmal einfügen. News.de, glaube ich, war das.
Also da muss doch mal
Da kommt wieder Nick Pope vor, der halt sagt, es ist halt.
Ja, die Russen.
Ja. Wahrscheinlich Russland oder China oder sogar Außerirdische. Dann ist alles wieder
offen. Wenn die erstmal
Russland und China nicht Außerirdische.
Warum sollten sie die Geheimwaffe dann irgendwie so.
Also langsam
machen,
ist es verzweifelnd, finde ich, wie das da versuchen darzustellen. Weißt du, wenn ich als
ich meine,
US-Senator.
Das ist ja wirklich nur so Sensationsjournalismus.
Ja,
das ist
klar.
Weiß nicht, ist das irgendwie aus dem Burda-Verlag oder was die Freizeit-UFO-Woche oder sowas? Da steht sowas drin. War es so, könnte es so gewesen sein?
Ah ja, aber ich wollte es einfach mal einwerfen,
ja, es soll
weil
halt
ich
schon
genau
wieder
diese Reaktion haben wollte.
Ja.
Es ist halt so, müssen es wieder die Russen gewesen sein?
Das ist halt leider in unserem Feld die große Kunst, wirklich den großen Bullshit von dem kleinen Bullshit zu trennen. So.
Ja, das stimmt.
Ne? Also
Bullshit-Party. Noch 4 Hörerfragen.
Oh ja.
Oh ja.
Dann gehen wir in die Werbung und dann ziehen wir uns mal die Gummistiefel an, das Übergangsjäckchen und holen unseren Dünger. Weil dann
schön
gehen
die Jack Wolfskin-Thermojacke.
Partnerlook.
Ja.
Du rot, ich schwarz.
Natürlich.
Oh ja, unser modisches Tuch.
Und ich brauche auch so 650 Euro Wanderschuhe auf jeden Fall.
Ja, auf jeden
so
Fall.
So wie am 1. Mai alle anhatten. Sahen alle gerade aus, als wären sie irgendwie mit Amundsen vom Südpol zurückgekommen. Amundsen ist gar nicht zurück. Doch, Amundsen ist zurückgekommen. Scott ist nicht zurückgekommen. Ist egal.
Anonym fragt, wenn die USA ihre Akten veröffentlichen, zieht Europa nach. Was meint ihr?
Nee.
Ich wusste gar nicht, hat Europa solche Akten?
Frankreich hat es schon längst
gemacht. Frankreich hat es gemacht.
Hängt,
glaube ich, nur noch an Deutschland und dem Vatikan.
Ja, und also Großbritannien hat ja schon mittlerweile so ein bisschen. Und Amerika ist aber eigentlich mit das, worauf alle warten, das Land. Und Frankreich hat schon längst alles öffentlich gemacht.
Und Schweden, glaube ich, auch. Ja. Portugal, glaube ich, auch.
Ja,
und dann
irgendwo eine Liste.
Gibt es gleich die nächste Frage on top dazu. Glaubt ihr an deutsche UFO-Akten?
Ja, auf jeden Fall.
Haben wir was? Haben wir das nicht?
Irgendwie weiß ich nicht. Deutschland und UFOs passt irgendwie nicht zusammen. Ja, dafür sind
Stempel.
Wir eine zu ernste, seriöse Nation. Ist das
ich glaub,
mit so einem Quatsch befassen.
Also bei der Bundeswehr sind die nicht, das kann ich schon mal sagen.
Bei wem sind sie denn dann? Beim BND? Also ich glaub nicht, dass der BND sowas hat. Aber weiß ich nicht. Ich glaube einfach, da wird noch per Fax gearbeitet. Warum sollen die einen UFO-Akten haben?
Ja, das muss.
Also,
das
digitale muss Infrastruktur.
Die haben schon Akten, aber die sind im Keller in irgendeinem Leitzakt.
Irgendwo im Spessart.
Wo das Häbelchen verrostet ist, geht nicht mehr auf. Ärgerlich.
Wenn du so zumachst, so diese zwei Dinge, wo einander einrasten, nebeneinander sind. So.
Die hat irgend so ein Beamter, der hat den Ordner ausgeräumt und ihn halt weggeschmissen, um seinen Flachmann reinstellen zu können. So, da stehen die dann drin.
Das ist aber halt leider mittlerweile wirklich so, dass man von dem deutschen Militär und Bundeswehr einfach irgendwie nichts mehr hält. Oder?
Erwartet man nichts
mehr. Man erwartet nichts mehr davon.
Also zumindest nicht UFO-technisch irgendwie. Ich finde, da sind wir zu bodenständig, als dass wir, glaube ich, Ressourcen für sowas verschwenden.
Da gibt es bestimmt eine andere Mannschaft, die sich darum kümmert.
Stefan fragt, was haltet ihr von der Skinwalker Ranch-Doku auf dem History Channel? Er findet sie überzeugend. Ich fand die auch ziemlich geil. Ich habe die auch sehr...
Ich gesehen.
Ich habe die komplett...
Ja, komplett
habe sie komplett gesuchtet und habe...
Ist das eine Serie?
Das ist eine, ja,
also waren das die mit dem brennenden Busch, wo sie dann irgendwie
im Wald
gefunden haben?
Die Skinwalker Ranch, kurz erklärt, ist in Utah eine Ranch, die liegt außerhalb, ist Sperrgebiet, hat früher gehört einem Farmer, da sind ganz viele Phänomene passiert, Tierverstümmelung etc. etc. Am Schluss hat sie Bigelow gekauft und hat da irgendwelche Tests, da sind auch irgendwelche Angestellten drauf, die das Ganze überwachen und so weiter
wer
und so fort.
Wer ist Bigelow? Ich kenne nur Catherine Bigelow.
Wer ist Bigelow? Hallo, schreiben wir jetzt hier private Nachrichten?
Ja,
oder
ja, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn
Bigelow
nicht.
Bigelow Aerospace? Alter,
okay, ja, okay, ist also quasi
ein großer Player Rüstungsfirma, okay. Die auch Area 51 und so. Und das,
kann
das
man
Commander
da noch drauf,
Paul, das
auf diese
auf gar Ranch? Keinen Fall.
Nee, okay, das also ist quasi militärisches Sperrgebiet.
Das ist ein Sperrgebiet.
Woher kommt der Name Skinwalker?
The Hunt for the Skinwalker. Skinwalker sagt man, das Gebiet ist verflucht von ehemaligen vertriebenen Indianern. Und dann soll der Skinwalker eben kommen und soll dich...
Aha, okay. Ja. Das ist quasi so eine.
So. Und dann gibt es auf dem History Channel eine 10-12-teilige Doku-Folge-Serie, die da exklusiv mit unterwegs war. Aber ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der dort gearbeitet hat, der ein Deutschsprachiger, der ausgewandert ist, der dort gearbeitet hat und der sagt: Naja, es ist einfach im Prinzip alles sehr, sehr militärisch. Und da ist nichts, was. Also da wird viel getestet. Hm. Da wird auch viel Methankappe getestet und so weiter und so fort. Außerirdisch ist da viel leicht 0,001%.
Naja.
Ja. Die Doku ist natürlich sehr, sehr überspitzt. Ne? Das ist halt krasses Infotainment.
Ja.
Und immer hektische Bilder, viel Musik drunter und auch hanebüchene Aktionen.
Wie viel kam in der Burana? Wie viel kam in der Burana?
Von 60 Minuten 59.
Aber würdest du sagen, würde es sich lohnen, da mal reinzuschauen?
Ich ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Ich finde es super unterhaltsam. Es macht Spaß, wenn du dich für die Präastronautik interessierst. Ich glaube aber nicht ernsthaft, dass das ein UFO-Gebiet ist. Ich glaube eher, das ist einfach so ein Testgebiet mittlerweile. Okay. Es wird also es ist halt viel Mythos drum. Ne? Ja. Und,
also alles, was Sperrgebiet ist, wo du nie reingucken kannst, dann baut sich ja halt generell schon mal so ein bisschen Mythos auf. Und wenn da die, wenn die restliche Mythologie um den Ort da vielleicht auch noch passt, dann
da passieren halt solche Sachen wie, dass auf einmal die Kühe, die da leben, ist eine Ranch eigentlich, wird auch noch ein bisschen gerancht.
Ja.
Dass die
Militärleute frisch
nein, dass sie auf einmal sich alle komisch verhalten, eine fällt tot um. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage,
BSE.
Wie schneidet man sowas, ne?
Ja.
Also Daniel, du cuttest ja auch ganz viel, du kannst das ja auch.
Ja, du kannst natürlich mit viel mit Schnitt und Musik und Dramatik kannst natürlich viel Drama erzeugen, das stimmt schon. Ja.
Was forschst du da gerade nach?
Ich Skinwalker Ranch. Ich versuche gerade noch Messages zu empfangen und gleich noch krasse Antworten zu geben, aber ich glaube, es gibt keine.
Nee. Ja, also mal reingucken im History Channel. Ich finde es sau interessant. Es ist es ist einfach Unterhaltung.
Mhm.
Das ist genauso wie da gab es doch auch mal so.
Also, Ancient Aliens hat es ja auch
hat es auch schon drin gehabt.
Über hier steht Shapeshifting Beings and Ancient Astronauts.
Obwohl die Ancient Aliens ja auch schon sehr auf Unterhaltung getrieben.
Und genauso also, ähnlich ist Skinwalker Ranch aufgebaut. Ja. Also das
ja, kann ich leider jetzt
also
nicht
ich,
so viel
Also ich mag es sehr, aber da empfehle ich tatsächlich diesen, wie heißt denn der Podcast? Da war im Podcast ein Interview, ich habe vergessen. Ich habe den auch nicht mehr. Da war ein Interview mit einem Mitarbeiter.
Wie fährst du danach in den Shownotes?
Es gibt aber übrigens auch auf YouTube ein Video darüber, was da aufklärt, was die Skinwalker Ranch wirklich ist. Einfach mal suchen. Stempeln.
Okay.
Sehr schön. Und eine Zuschauerfrage haben wir.
Ja, eine Zuschauerfrage, die übrigens jetzt auch ans Thema anschließt. Da können wir ja erstmal kurz über unseren Server sprechen. Wir haben einen Discord-Server aufgemacht.
Oh ja.
Damit ihr euch da anonym austauschen könnt.
Da müsst ihr jetzt alle ganz genau zuhören, ja. Vor allem die Hardcore-Fans.
Die Folgen erscheinen da auch. Also immer den Link, auch ein bisschen früher als vor der Veröffentlichung.
Ein bisschen früher.
Sneaky peeky.
Ja. Und ihr dürft auch Hörerfragen stellen und ihr könnt dort auch
schwurbeln.
Ja.
Aber nur nach den Richtlinien, die der Conny vorgegeben hat.
Es gibt einen Regelkanal, den gibt es bitte zu beachten.
Ja, ist wie in der Schule, ja. Da gibt es auch Regeln, ja, Pausenhofregeln und da gibt es halt auch. Ja, da gibt es halt auch die Alien-Regeln. Aber es gibt auch hin und wieder vielleicht ein paar coole Dokumente, die wir da vielleicht auch so irgendwie liegen für euch so ein bisschen.
Das weiß ich noch nicht,
ja,
ob man das da dürft.
Ja,
also zumindest die Links, die auch in
die
den Shownotes
halt sind.
Ja.
Links in den Shownotes findet ihr da auch auf jeden Fall. Ja. Der Link zum Discord-Server steht jetzt unten drunter und ist auch bei uns in der Instagram-Page. Da oben ist dieses Linktree, da haben wir ja verschiedene Links, ne, wo man hinkommt so.
Ja.
Und da ist auch der Discord-Server aufgebaut und da oben läuft die Telefonnummer durch, die hinter mir steht, und da könnt ihr uns trotzdem weiterhin anonym Fragen stellen. Letzte Frage von Sebastian, bevor wir in die Werbung gehen und zum Hauptthema. Wenn man im Mittelpunkt der Erde ist, wie wird man dann angezogen, die Masse, da die Masse ja in alle Richtungen...
Das war meine Frage das letzte Mal. Ob du dann da einfach schwebst, weil du ja in alle Richtungen gleich rausgezogen wirst?
Und diese Frage beantworten wir nach der Werbung.
Oh.
Bis dann!
Meine Alarmstufe. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stuff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige. Wir kommen zurück aus der Werbung. Es gibt übrigens eine neue Kollektion.
Schon wieder? Ja. Conny, ey, du bist ja umtriebiger als Karl Lagerfeld zu seiner Hochzeit.
Gibt die I Want to Believe Collection und was war das andere?
I Want to Leave.
The Truth Out There. Die I Want to Leave Collection mache ich auch noch.
Ey, das ist sehr gut.
Ja,
ja, das hätte ich so abgelesen.
Es gibt noch The Truth, also die Wahrheit ist irgendwo da draußen. The Truth Out There.
Ja, komm, ich finde es schon schön, wenn man so ein T-Shirt anhat, da steht dann drauf I Want to Believe.
Ja.
Ich, glaub,
also, ich muss sagen, ich habe privat auch ein Alarmstufe und Alarmstufe-T-Shirt mir mal gegönnt und trage die sehr gerne.
Siehst du?
Sehr schön,
angenehm Passwort. Auf der Haut.
Ja.
Ich wollte echt den Alarmstufe.
Ich trage sie nur nicht zum Podcast, weil das ist irgendwie, das wäre dann zu viel. Weil es ist so wie, als wenn du auf ein Konzert gehst von der Band und hast dann das Band-Shirt an von der Band, wo du hingehst.
Das habe ich erlebt im Fernsehgarten vom Semio Rossi Fanclub, der war vor mir da, das habe ich erkannt an den T-Shirts.
Genau der Grund, warum das beim Fernsehgarten passiert ist, warum es woanders nicht macht. Du musst Bands tragen, die schon aus dem Kosmos sind und am besten möglichst unbekannt sind, die nur drei Leute auf dem Konzert auch kennen und die dir dann so wissend zunicken und dann hast du es geschafft. Aber du gehst nicht mit einem, Leute, die Nickelback hören, gehen mit einem Nickelback-T-Shirt auf ein Nickelback-Konzert.
Aber wäre nicht so noch ein Hashtag Scully Edition und dann noch eine. Das wäre doch auch geil.
Team Scully wäre das dann, oder? Ja. Team Mulder, Team Scully.
Team Mulder, Team Scully.
Das wäre doch richtig geil. Wenn wir dann irgendwann live gehen, dann haben wir so zwei Publikum links drin.
Genau. Und die teilen wir dann auf.
Und einer hat ein T-Shirt an.
Nein.
Ich habe ja den Pulli von Alarmstufo.
Ja.
Der trägt sich auch sehr gut. Also jetzt unbezahlte Werbung für uns selbst.
Oh Mann.
Bezahlte Werbung für euch selbst.
Ey, und die Tasse ist auch immer noch dicht.
Ne? Stimmt.
Ja, also. Ja. Alle.
Die steht auch nicht auf dem Tisch. Wir sind so vorbereitet.
Wir haben ja unsere anderen Kaffeegetränke jetzt hier am Start.
Ja, die kann man aber nicht kaufen.
Noch nicht.
So, lass uns abtauchen in die Tiefen.
So, wir gehen jetzt
in die Untiefen.
Stockwerk runter. Also wie gesagt, wenn man im Mittelpunkt der Erde ist, wie wird man dann angezogen, weil die Masse ja in alle Richtungen Punkt.
Ja.
Dann hört die Frage auf, weil Instagram einfach nur...
Ja, also ist klar, was er meint. Man geht davon aus, dass Gravitation ist die Anziehung zwischen Masse. Das heißt, wir kleben auf der Oberfläche der Erde, weil uns die Masse im Erdinnern dahin zieht.
Ne? Mehr ist ja eine Andrückungskraft, wenn du dich dran erinnerst.
Andrückungskraft.
Ja, ist ja so wie, es also gibt ja auch keinen negativen Druck, es gibt ja nur Druck, den dich irgendwo... Wenn du mit einem Röhrchen aus einem Getränk trinkst, dann ist ja auch nicht, dann saugst du ja in Wirklichkeit nicht das Getränk rein, sondern der Umgebungsdruck drückt das... quasi ja, in deinen Mund, wissen, in dem meinst. Unterdruck stimmt herrscht. Schon, ja. Ja. Also, ne, aber prinzipiell ist es so, dass quasi die Anziehungskraft von der Masse ausgeht. Und wenn du aber direkt im Erdmittelpunkt bist, ist um dich rum quasi alle Masse. Und müsste die sich dann nie aufheben. Also meine Theorie wäre, du wärst dann schwerelos. Wenn es genau im Erdmittelpunkt einen Hohlraum gäbe, in dem du drin wärst, würdest du da drin schweben.
Ist es da nicht mega heiß?
Gut, es ist ein Hohlraum, der ist klimatisiert.
Also die
wohin
Frage...
mit der ganzen Erde ist immer die
Frage. Ja, wohin mit dem Dreck? Ja, die beamen in die Paralleldimension. Ja. Ja, ja, aber Conny, du hast doch gemeint, du hast eine Antwort auf die Frage, deswegen würde mich jetzt mal interessieren.
Ich habe eine Antwort auf die Frage.
Ja, hast du nicht gesagt, das klärst du dann auf nach der
Pause? Das klären wir dann auf nach der
Pause. Ach so, ich habe gedacht, du hast irgendwo einen Artikel
wir
gefunden.
Wir können ja mal trotzdem so. Connys ja, also, Hypothese.
Also irgendwie na, so ein Ausschnitt also, aus der Sendung mit der Maus? So.
Es gab die Theorie, also wir haben ja, warte mal, also.
Warte mal, ich hol mal den Grundschulglobus ja, hier hoch.
Der Whistleblower Emery Smith.
Sagt, die Erde ist schon eine Kugel. So wie
da
hier.
Hätte man ja wenigstens auch mal mit dem Spiffer drüber gehen
Ach,
können.
Schon, so,
der
okay.
Whistleblower Emery Smith sagt, er war an Missionen beteiligt, wo er unter der Erde war und es gab spezielle Anzüge dafür. Mhm. So, und diese Missionen werden durchgeführt vom, ich weiß nicht, das Militär.
Lass mal einfach mal weg, von einer Gruppierung verschiedener freakiger Leute.
Ja. Wo viele Konzerne hinterstehen, die das Ganze finanzieren. So, und dann ist er irgendwie unter die Erde gekommen und dann hat er einen Anzug angehabt und dann war er geflasht von dem, was er da
also
sah.
Also selbst wenn, also ich weiß jetzt nicht, aber selbst wenn es sehr tief unter der Erde ist, ist es trotzdem noch sehr weit entfernt vom Mittelpunkt der Erde. Also
kennt ihr die Story von der Kola-Bohrung? In Russland gab es die auf der Insel, also Ort Kola, Halbinsel Kola.
Also die haben die Cola-Quelle gefunden.
Ja, die unendliche Cola.
Ja, oh.
Da haben die gebohrt 12,6 Kilometer tief.
Ja.
Und dann...
Aber das ist doch nichts im Vergleich zu dem, was die Erde dann durchmacht.
Wie tief kann man denn in die Erde bohren?
Ja gut,
angenommen, wir fangen jetzt
Durchmesser
oben an.
Sind was, 12.000 Kilometer? Äquator sind 44.000, geteilt durch Pi... Google einfach mal. Bevor ich mich hier wieder in mathematischen
Ja, also ich meine, wenn man mal die Erdoberfläche hier sich so anguckt und dann überlegt, wie viel da drin eigentlich noch Platz ist.
Durchmesser von 12.742 Kilometer. Hatte ich yeah. Also
ja, aber
schon
wenn die, dann in, wenn die so, Russen dann
bis
12,
zum, bis zum Mittelpunkt sind es dann also ca. 6.000 Kilometer.
Aber wenn die Russen irgendwie 12.000 Meter runtergebohrt haben.
Ja, das ist, sag ich ja, ist nix. Ja. Die haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt.
Ja.
Das ist für Menschenverhältnisse ist es schon tief gebohrt, aber im Vergleich zur Erde sind 12.000 Meter, sind 1,2 Kilometer zu den 6.000, die du bis zum Mittelpunkt brauchst.
12 Kilometer, Entschuldigung.
Ja, 12 Kilometer, ist aber trotzdem...
Haben die gebohrt.
Ja.
Ja.
Ist aber trotzdem für die 6.000, die du bräuchst zum Mittelpunkt, beziehungsweise die 12.000, die du bräuchtest, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen, immer noch so gut wie nix.
Es ist, ich will noch eine Story mit einbauen.
Aber warte mal, was war jetzt mit deiner Cola-Bohrung? Okay, die haben da gebohrt und was ist dann passiert?
Ja, und dann haben sie aufgehört zu bohren, weil...
Hier stand 8.200 Meter, das sind 8,2 Kilometer.
Nein, da steht, sie erreichte 12.262 Meter.
Okay, mit den Arbeiten an der zweiten Bohrung, die zweite Bohrung hatte 8.200 Meter. Okay.
Ja. Ist schon tief.
Das ist natürlich jetzt die Frage, wie tief kannst du so reinbohren? Und da wird es ja irgendwann auch heiß und dann haben sie aufgehört.
Ja, zumindest die wissenschaftliche Meinung ist, dass ja irgendwann dann mal... du die Erdkruste durchstößt und dann da innen Magma ist.
Und dann
sagen
haben sie
die
einfach,
einen.
Und dann, und dann, haben, sie, dann haben sie einfach einen Deckel drauf gemacht und dann war gut.
Ah, ja gut, was willst du machen? Ne? Willst du offen lassen, fällt einer rein und kriegst von der Versicherung einen Arsch aufgerissen. Musst du schon Deckel zumachen. Ja.
Ist das ein richtig langes Seil und den Rost so.
Ich weiß nicht, wer das versichert dann, so ein Loch.
Ist das ein Haftpflichtschaden? Was haben sie denn gemacht? Ich bin in 12 Kilometer tiefes Loch gefallen.
Ja, das hat ewig gedauert. Und die Leine zurück, ich sag ihnen. Oh.
Ja, ich glaube, die Frage ist, A, wie sieht's wirklich dann im Erdinneren aus? Und da gibt's ja 100 verschiedene Theorien. Eine Theorie, die wir auch schon mal angekratzt haben, die war vom Admiral Byrd. Wisst ihr noch, wer das ist?
Nein,
ich kenne nur den Surfing Byrd.
Ehrlich, wisst ihr nicht mehr?
Nee.
Wow, okay. Also jetzt hatten wir, lass mal Folge 2, 3 oder 4.
Der Name sagt mir was, aber ich könnte jetzt kein Bild malen.
Genau, der war einer, der Expeditionen gemacht hat, auch so mit Antarktis-Anzug.
Ah, okay,
sag ich mal, damals 19, wir müssen schon zurück 1950 sowas in dem Dreh.
Mhm.
und dann sowohl Richtung Nordpol ist, Richtung Südpol ist und ein ganz krasses Tagebuch hinterlassen hat, indem er Andeutungen darauf macht, dass er mit seinem Fliegerchen über Nordpol Richtung Erdinneres geflogen ist. Was ja vollkommen crazy klingt. Also da bitte mal recherchieren, und das werden wir jetzt auch nicht vertiefen. Aber das würde...
Schlechter Wortwitz, weiter.
Ja, das würde auf jeden Fall bedeuten, man bräuchte hier oben noch ein kleines Loch und auch da unten noch ein kleines Loch.
So, eine mega Verschwörung. Weißt du, warum alle Globus hier oben aufgehängt sind, damit niemand den Nordpol auf dem Globus abbilden muss? Damit keiner das Loch sieht. Ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall, mega Verschwörung also, von der Globus-Industrie.
Ja, also wir müssen dieses Thema jetzt stoppen. Und das andere, was ja mit dieser Frage impliziert wird, mit dieser Hörerfrage ist, ja, also wie es da drin aussieht, es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Loch oben, Loch unten sein oder so, vielleicht gibt es ja einfach sogenannte Pockets. Das heißt...
Taschen.
Ja, kleine hohle Taschen im Erdinneren, die ja vielleicht gar nicht auch so sehr der herkömmlichen Theorie widerspricht, nur dass es dann halt je tiefer diese Taschen sind, wahrscheinlich umso heißer wäre. Und die Frage ist, könnte dort in irgendeiner Form Natur, Leben, Tiere, Pflanzen, Außerirdische, Innerirdische oder wie man sie nennt, quasi in irgendeiner Form vorkommen. Ich glaube, darauf deutet ja diese Hörerfrage hin. Und dazu habe ich euch ja ein geniales Hausaufgabenvideo geschickt, was zumindest nicht die Zivilisation angeht, sondern die, ich sag mal, die Geo, die Geo, also
die,
ich sag
die
mal,
Flora und Fauna.
Ja, die Flora und Fauna, danke schön.
Flora, Flora, genau. Fauna, Habitation. Ja. Das ist ein unterirdisches FFH-Gebiet, um mal in der Gemeindesprache zu bleiben.
Das ist so ein bisschen aber wie bei da, Königin der tausend Jahre.
Da kannst du aber auch nicht runtergehen ohne einen Seramist, Dünger oder Machete, ne? So wie ich das verstanden
also,
habe.
Also wir wissen ja aus dieser...
Das solltest du auf jeden Fall mal dein Schweizer Offiziersmesser mit Säge einpacken, das wäre gut.
Aber ein größeres davon.
Ja.
Ja.
Je größer, desto besser.
Der Herr Emery Smith hat ja von einer Story erzählt, dass er da unten drin war, in verschiedenen Aufgaben und halt auch Expeditionen gemacht hat, um die Fauna und die Flora zu inspizieren.
Genau,
und
er war mit einem ganzen Team in so einer Höhle.
In einem
Anzug.
In so einem
Pocket.
Ja, genau. Und in der Höhle ist es jetzt nicht so, wie man sich von so Höhlenvideos vorstellt oder was man vielleicht als Höhle kennt, dass es einfach ein großer Raum aus Steinen ist, sondern anscheinend so herrscht da drin eine sehr lebhafte,
genau,
Pflanzen- und Tierwelt.
Er hat es auch mal verglichen mit, kennt ihr Herr der Ringe, die Szene,
nein,
wo sie den Typen aussuchen, der quasi den Ring zurückbringen soll. Da sind sie auch in so eine Elf, ich weiß
Hobbits
gar nicht mehr. Da sind sie da alle zusammen und da kommt noch der heilige Große, ich kenne es leider von den
Gandalf.
Namen so gut.
Gandalf.
Danke. Und dann wird beschlossen, dann sitzen die alle in so einem Halbkreis und dann wird geguckt, wer ist stark und kräftig und hell genug und es um quasi den Ring
Gandalf
wieder zu...
Gandalf
klingt eigentlich
und
schon Willensstärke.
Diese Landschaft, die da zu sehen ist, ne, so ein bisschen schlossmäßig, ja, mit dieser total Wildwuchs umgebenen Fauna und Flora, so ähnlich soll es angeblich im Erdinneren an manchen Bereichen aussehen. Wo die große Frage ist...
Okay, erste Frage. Wo kommt das Licht her? Ja. Weil alle Pflanzen... Wir haben es jetzt gerade gesehen. Daniel hat seine grüne Daumen-Epiphanie heute erlebt, weil er hat eine Pflanze auf den Balkon gestellt, ins Licht und es hat drauf geregnet und plötzlich geht es der Pflanze besser als in dem dunklen Eck, wo es über Jahre lang gestanden hat.
Ja.
Du hast ja schon mal, wir haben jetzt direkt den Beweis angetreten, dass Pflanzen Licht brauchen.
Ja, jetzt
so,
ist...
Was machen die in der Höhle dann?
Gibt es zwei Möglichkeiten.
Ihre Photosynthese?
Entweder es gibt ein Artificial Light, ja, also ein, sag ich mal, künstlich her erzeugtes Licht, das ungefähr dieselbe Energie bringt wie Sonnenlicht. Und wir haben ja schon aus diversen anderen Bereichen gehört, dass die ja an einer technologischen Sonne die Menschheit gerade zum Beispiel...
Es gibt auf jeden Fall eine gute Stromrechnung, ja.
Ja, genau. Ne? Also müsstest du dann natürlich auch noch irgendwie Strom anders erzeugen können. Ja. Also du bräuchtest über hoch mega entwickelte
Technologie.
Also du musst
irgendeine künstliche Lichtquelle schaffen.
Oder du hast halt Blumen, die halt, sag ich mal, oder Pflanzenwelt, die gar nicht so sehr von diesem krassen Licht abhängig sind. Gibt es ja auch.
Gute Dünger.
Gut, die Basis für alles pflanzliche Leben ist die Photosynthese. Ne? Und dazu
auf der
brauchst
Erde.
Du Licht.
Ja,
auf
Licht
der Oberfläche.
Nur. Muss ja nicht immer nur sein. Vielleicht ist ja da unten ein ganz anderes Ökosystem.
Oder das, was er beschrieben hat.
Nachtschattengewächse.
Das, was er beschrieben hat, sind ja schon Pflanzen, eine Art, wie du so an der Oberfläche finden würdest.
Ja.
Ja, also dann ist es vielleicht eher die andere Theorie. Was aber nicht heißt, dass es vielleicht woanders nicht so hell ist, aber da trotzdem auch irgendeine Form von Lebensform. Also man sollte beide Theorien, je nachdem, wo man da gerade ist, was für ein Luftdruck da gerade herrscht, was für ein, sag ich mal, künstlich hergestelltes Klima da gerade auch herrscht. Ich meine, wenn du unfassbar krasse Technologien hast, dann kannst du ja ein ganzes eigenes Ökosystem in irgendeiner Form erzeugen. Und selbst wenn du eine Blubberblase künstlich herstellst oder so eine Art Dome im Erdinneren, dann kannst du ja da tun und treiben, was du willst. Vorausgesetzt, du hast die Technologie, um Erdanziehung künstlich, Luftdruck, Licht.
Ich meine, er hat jetzt auch nicht erwähnt, wie tief
Feuchtigkeit.
War. Also ich denke mal, selbst wenn sich das noch in ein paar Kilometern Tiefe, was schon extrem tief wäre, abspielt, ist, denke ich mal, die Gravitation und nicht das Problem, weil der Großteil der Masse immer noch unter deinen Füßen liegt. Viel eher ein Problem könnte die Temperatur werden. Denn unbestreitbar gibt es Geothermie. Ne? Ich meine, du kannst mit ein paar Grad geothermalen Unterschied schon Bodenwärmekraftwerke über Wärmetauscher machen, kannst ein Haus beheizen, ist alles keine große Kunst. Um mal eine Orientierung zu schaffen, es ist ungefähr 50 Meter Tiefe, hast du eine konstante Temperatur von 10 Grad im Boden und darunter steigt ca. alle 100 Meter die Temperatur um 3 Grad an. Also kannst du dir überlegen, dass wenn du einen Kilometer tief bohrst, hast du schon 30 Grad, was natürlich geil ist für so Flora, Fauna, also 30 Grad Anstieg ist irgendwas zwischen 30 und 40 Grad im Kilometer Tiefe und wird dann entsprechend wärmer. Das heißt, du müsstest dann diese Höhle auch nochmal krass Temperatur isolieren, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie dann da in so einer halbkochenden Höhle auf Forschung gegangen sind. Wenn die wirklich so tief ist, muss da noch mehr reinspielen. Also die brauchen auf jeden Fall eine gute Belüftung, sag ich mal.
Wäre nicht schlecht, aber wäre auch nicht auszuschließen, vorausgesetzt, die haben die Technologie dazu.
Das ist halt immer... Wenn man alles mit noch nicht uns unbekannter Alien-Technologie erklärt, ist natürlich alles machbar. Aber das ist so ein bisschen, wo die Story bei mir so ein bisschen ins Wanken kommt.
Wenn du irgendwo auf einem anderen Planet deine Blubberblase aufbaust, dann kannst du es auch irgendwo im Erdinneren aufbauen. Dann kannst du es auch irgendwo in der Galaxie auf einem Raumschiff aufbauen. Und wenn du mal ein Konzept entwickelt hast, das funktioniert, dann ist es wahrscheinlich vollkommen egal. Wenn
du brauchst ja mal einen eingraben, dann kannst du ja auch kleine Oberflächen machen.
Ja, die Frage ist, was für Vorteile es dann vielleicht hat, im Erdinneren das zu machen. Gibt es ja vielleicht welche. Wirst nicht gleich gesehen, wirst nicht gleich entdeckt.
Auf jeden Fall, Emery Smith war da unten in der Höhle mit seinem Team, wo es blüht und gedeiht.
Oh ja.
Aber er sagt nicht, und wo. Also wo genau das ist.
Macht er ja selten, dass er da konkreter wird. Aber jedenfalls erzählt er davon, dass es riesige Pflanzen gibt, mit größeren Blättern, größeren Durchmessern, als man es hier von der Erdoberfläche jemals gewohnt ist. Was natürlich dem superwarmen Klima zuzuschreiben sein könnte, wenn es im Endeffekt feucht warm ist und du tatsächlich eine sehr hochenergetische Lichtquelle hast. Das kennt man ja von manchen Leuten, die künstlich Pflanzen züchten. Da hängt sehr viel vom Licht ab und der Lichtqualität, wie gut die gedeihen. Und wenn du da was hast, kannst du natürlich krass hochzüchten. Das hängt auch viel vom Klima ab.
Also
das ist jetzt alles noch kein Hexenwerk. Und dann wird es aber abstrus.
Aber richtig.
Erzähl.
Also er berichtet dann auf jeden Fall, dass er mit dem Team weiter in diese Pflanzenwelt vorgedrungen ist. Und da ist dann eine Kollegin aus Versehen auf so eine Tentakel getreten, die sie dann direkt umschlungen hat und ins Maul am Fußgelenk umschlungen hat und wollte sie in das Maul einer riesigen, fleischfressenden Pflanze ziehen, was so ein bisschen Super Mario-Style hat, sag ich mal. Ne? Ich weiß nicht, ob die durch grüne Röhren da hingekommen sind. Aber auch das ist, wie soll ich sagen, also eine fleischfressende Pflanze ist kein Tier, ist kein angreifender Organismus, sondern ein reagierender Organismus, der auch sich im Endeffekt nicht bewegen kann. Also man kennt ja diese typischen Venusfliegenfallen, die kriegst du ja mittlerweile von Apfel und Ei, ach so, in der Kärntnerei, hat jeder in seiner Jugend wahrscheinlich mal im Zimmer daheim gehabt, die sind alle vertrocknet, weil er die wirklich einsumpfen muss, damit die überleben. Und die haben ja diese feinen Tasthärchen. Wenn da eins berührt wird von der Fliege, die in der Mitte landet, schließt die sich.
Nee, Zeitintervall.
Also, und dieses Schließen an sich ist aber keine Muskelbewegung, wie jetzt ein Tentakel, der gezielt irgendwas umreißen kann, sondern es ist ein extrem schnelles Wachstum und eine Zellausdehnung durch Wassereinlagerung.
Aber geht zackig.
Ja, geht zackig, geht aber vor allem auch nur in eine Richtung, weil wenn die Falle mal zu ist, genau, dann verdaut ihr das Innere, wächst aber innen wieder nach, sodass die Spannung nachlässt und dieser Mund sich wieder öffnet. Er erzählt jetzt von einer Pflanze, die mit ihren Tentakeln einen Fußknöchel umschlungen hat und die Frau dann zu sich herangezogen hat. Und die haben dann mit mehreren Messern und Macheten...
Nee, keine Macheten, hat er nicht dabei
gehabt. Achso, Macheten hat er nicht dabei gehabt. Mit seinem kleinen Schweizer Offiziermesser und dem Rest Plastikbesteck, was er noch im MRE hatten, hat er quasi diese Tentakel durchtrennen, konnte das Leben der Frau auf Messerschneide, im wahrsten Sinne des Wortes, retten.
Und noch viel geiler, die restlichen Tentakeln haben die Menschen, die die Frau retten wollen, noch zusätzlich angegriffen, um
was
die
schon
Rettung
ein,
zu vermeiden.
Auf ein Nervensystem und auf eine Sensorik hinweist, die ich jetzt einer Pflanze nicht zutrauen würde.
Und so, und jetzt kommen wir zu einem krassen Experiment.
Oh, hast du Pflanzen mitgebracht?
Nein, aber es könnt ihr alle auch zu Hause nach googeln und YouTuben. Es gab nämlich einen Experimentiertyp, der hat zwei Pflanzen genommen und zwei Leute genommen. Wir nennen jetzt mal die eine Pflanze die Abreißpflanze A und das andere ist die Pflanze B, wie die Beobachterpflanze. Ah. Können wir uns gut merken, okay?
Sehr gut.
So, die stehen jetzt hier nebeneinander, ja, einfach hier auf dem Tisch. Ja. So, und dann kommt der Mischa rein. Mischa ist ganz entspannter, herzlicher Typ, ja, läuft da so rein, guckt sich die Pflanzen an, guckt die so ein bisschen, vielleicht gießt er die eine und die andere auch so ein bisschen und geht wieder raus.
Ja.
Dann kommt Conny rein. Conny hat einen schlechten Tag heute.
Ah.
Conny geht zur A-Pflanze, zur Abreißpflanze und reißt Blätter ab. So, krick, krick, so nacheinander, ja, so richtig böse. Mhm. Jetzt müssen wir aber noch wissen, dass an beide Pflanzen Elektronenanschlüsse dran gemacht werden mit so einem Grafikgerät. Das kennt ihr mit Sicherheit aus jedem zweiten Experimentierfilm. So, natürlich, da wo die Pflanze abgerissen wird, gehen diese, sag ich mal, Ausschläge hoch. Ja, irgendwas wird halt da kaputt gemacht.
Weil Conny hatte einfach sein bestes Flanellhemd an, hat es ein bisschen statisch aufgeladen, in dem Moment, wo er die berührt. Ja. Ne,
jetzt passt aber auf, die Pflanze, die nebendran ist, die Partnerpflanze, selbe Spezies, ja. Bei der gehen auch diese Zeigeschen hoch.
Die leidet mit.
Ja, was? Kommen wir gleich drauf. Es geht aber noch weiter. Das Experiment ist noch gar nicht zu Ende. Es wird noch viel geiler. Pass auf. Conny hat genug die Pflanzen abgerissen, geht aus dem Raum raus. Dann kommt Mischa wieder rein.
Ja.
Mischa betritt den Raum, bleibt so ungefähr 2-3 Minuten, geht um die Pflanze drumherum. Die Pflanze nebendran, die Beobachterpflanze, ja, bleibt cool. Keine Ausschläge.
Ja.
Ja, die Abreißpflanze auch nicht. Die ist sowieso schon am Ende. Da gibt es nicht mehr viel auszuschlagen. Mischa geht wieder aus dem Raum raus. Wer kommt wieder rein? Conny kommt wieder rein. Und was macht die Beobachterpflanze?
Kriegt Panik.
Kriegt Ausschläge, obwohl der Conny sie nur noch nicht mal berührt hat. So, und jetzt kommst du.
Also frage ich mich, okay, du misst was? Spannung oder Widerstand von der Pflanze? Wenn ja, was sagt es über die Pflanze aus? Ich meine, beim Mensch kannst du Gehirnströme messen, weil das Gehirn mit elektrischen Spannungen, auch Muskelspannungen und sowas, Muskelkontraktionen sind elektrische Signale, die durch die Nervenbahnen kommen an die Muskeln und zum Reagieren zwingen. Aber eine Pflanze hat weder Muskeln noch sonst irgendwas, was auf Elektrik groß ansprechen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel
Pflanzen kommunizieren miteinander. Zumindest Bäume.
Also ja, dann vielleicht durch Samen oder durch sonst irgendwas, was durch die Luft verteilt
wird. Also es gibt
wird.
Bäume, die lassen sich gegenseitig in den Baumkronen Platz.
Hä?
Ja.
Ja.
Die kommunizieren miteinander. Also das ist nachgewiesen.
Ja, also der eine wirft zu viel Schatten auf den anderen, dann wächst er nichts
damit
mehr.
Damit alle der gleichen Spezies, Baumart, gleich viel Nährstoffe vom Licht oder was weiß ich abkriegen.
Ja gut, du kannst natürlich...
Vielleicht ist das bei den Pflanzen auch so, die sagt, ey, da kommt der Dicke wieder, der hat schlechte Tag.
Gut, das Ding ist ja auch, dass wenn sich Pflanzen auf natürliche Art und Weise verteilen, gibt es immer einen optimalen Abstand. Wenn die früher oder später einnehmen, weil nur die im optimalen Abstand stehen, gut gedeihen. Und die nicht im optimalen Abstand zueinander stehen, die gehen halt ein. Dadurch bleibt am Schluss immer ein Wald übrig, in dem die Sachen in halbwegs gutem Abstand stehen.
Und was sagst du so der Theorie, dass wenn du mit einer Pflanze jeden Tag redest und lieb mit ihr umgehst und die andere jeden Tag anbrüllst, dass die eine dann eingeht und die andere nicht?
Das würde ich gerne mal wissen, ob das tatsächlich der Fall ist.
Mach doch mal so ein Experiment.
Wir haben genug Pflanzen, vielleicht brülle ich einfach mal eine immer an und hau die.
Du musst
immer.
Aber dieselbe Spezies
also
nehmen.
Also wichtig für Pflanzen ist zum Beispiel,
Jucker aus dem Ikea.
Dass für das Wachstum, dass Pflanzen, wie soll ich sagen, auch bewegt werden. Wenn du jetzt Pflanzen in Indoor anpflanzt, wo kein Wind geht, stellst du ja auch zum Beispiel einen Ventilator auf, der die Pflanze so ein bisschen im Wind neigen lässt, weil das die Pflanze dazu anregt, einen stärkeren Stängel auszubilden und bestimmt zu wachsen.
Also pass auf.
Also Pflanzenwachstum an sich ist schon krass, aber du musst...
Hängt es gibt mit so Sicherheit viel, von Licht, Ort und Pipapo und Dünger und weiß was.
Mikrovibration, aber wenn du eine Pflanze konstant mit Musik beschallst.
Auch um es abzukürzen, um der Conny-Theorie gerecht zu werden, um meiner Theorie gerecht zu werden und die von dem Wissenschaftler gerecht zu werden, Pflanzen haben ein Bewusstsein.
Okay, und das ist
klingt voll
irgendwie
crazy.
Über ein AirTag gekoppelt und nutzt den gar nichts, weil sie keine Muskeln haben und sonst irgendwas, um sich zu äußern.
Ja, das kommt ja auf die Bauweise und Struktur und DNA der Pflanze an, was sie alles mitbringt. Er hat ja auch davon gesprochen, dass diese eine Pflanze, um jetzt schon wieder die Abkürzung zu nehmen, ja auch gefühlt Venen und Blutkörperchen und sowas gehabt hat. Also schon irgendwie so ein paar Züge von, sag ich mal, ne, menschenartigen oder tierartigen Strukturen. Vielleicht gibt es ja auch so hybridförmige Aktionen.
Das wäre aber schon halt sehr schon, weit hergeholt.
Die halt schon, sag ich mal, gewisserweise ein bisschen mehr einfach flapsig auch so Kraft haben und solche krassen Aktionen zu machen.
Aber du hast immer noch das physikalische Problem, dass du keine Muskeln hast, um eine gezielte Bewegung, wie das schneid ein Tintenfisch-Tentakel auf und guck mal, was da drin ist, was der alles an Muskeln und Nerven hat.
Nee, ich will das nicht aufschneiden.
Um irgendjemanden an einem Fußgelenk das irgendwo hinziehen zu können.
Viel spannender ist doch die Frage, woran die Pflanze dann auch erkannt hat, dass die anderen diese Person retten wollten. Also du brauchst ja schon irgendeine Form von Kommunikation über Bewusstsein oder Elektro...
Ich will das haben und das wehrt sich und die helfen dem und ich will das trotzdem haben und ich tue jetzt alles dafür, dass ich die auffressen kann.
Ist ja
egal,
schon,
was da im Weg steht.
Also du brauchst schon irgendeine Form von Verbindung oder Nichtverbindung, in welcher Form über Bewusstsein und so weiter und so fort es auch vielleicht funktioniert oder, sag mal, elektromagnetischer Kraft. Also jeder hat ja auch ein Elektro...
Sagen wir mal, durch irgendeinen Äther oder durch irgendein übergeordnetes gemeinsames Bewusstsein mag die Pflanze verknüpft sein, aber ich frage mich immer noch, wie die Pflanze es einfach technisch hinkriegt, zu agieren
wie ein
Lebewesen. Weil selbst wenn du jetzt eine Schlingpflanze hast, irgendwie Schlingefeu oder Weinreben, die sich irgendwo drum schlingen, dann wachsen die da drum. Dann können die nicht sagen, oh, der Baumstamm gefällt mir nicht mehr, ich schlinge mich jetzt um den Baumstamm, sondern die sind da hingewachsen, Pech. Ne? Wenn da plötzlich
also ich glaube schon, dass die Pflanzen sind ganz taktische Wesen.
Korrekt.
Das denke ich
zum Beispiel, auch. Guck mal, hier
wachsen
steht
in Richtung der Lichtquelle.
Hier steht doch mal, genau, hier steht mein Benjamini hier hinten, ne? Dieser ganz kleine.
Den ich immer gieße.
Und guck dir mal den einen Ast an, in welche Richtung der geht.
Ja, in Richtung der Sonne.
Ja, aber in Richtung der Lampe. Also, das ist schon klar. Das
in Richtung der Lichtquelle.
Pflanzen.
Aber das ist einfach, weil auf der Seite mehr Photosynthese stattfindet.
Genau.
Dadurch mehr Kohlenstoff aus der Luft verstoffwechselt wird. Ein Kohlenstoff ist der Baustein, den eine Pflanze nutzt, um selbst Materie zu schaffen, um zu wachsen. Da ist natürlich klar, dass sie immer in die Richtung wächst, wo der Wachstum gefördert wird. Und das ist die Seite des Lichts. Wir haben bei uns im Bad oben, wir haben ein Bad mit zwei großen Dachfenstern. Das Ding ist eigentlich ein Riesengewächshaus. Da steht eine Monstera drin.
Was
also
ist
wer,
das?
Eine Monstera ist so eine Pflanze, ist eigentlich eher aus dem Tropischen, die kriegt so große Blätter.
Ich kenne nur Pflanzen aus dem Ikea.
Google einfach mal, die heißt Monstera, ist eine Pflanze, die quasi, die ist schon warm und feucht braucht, wo halt unser Badezimmer oben.
Hat die was mit deinem Energy-Drink zu tun?
Nee, auch nicht. Okay. Die heißt einfach so. Wir nennen sie für dich Conny, große Blattpflanze aus dem Dschungel. Und diese große Blattpflanze aus dem Dschungel wächst halt immer krass in Richtung der Dachfenster. Und zwar so krass, dass die Übergewicht kriegt und mit dem Topf umfällt. Deswegen müssen wir die alle paar Wochen mal drehen. Und dann wächst die wieder in die andere Richtung. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Die hat auch kein zentrales Nervensystem.
Nee,
aber die hat auch keine Strategie, sondern die wächst einfach nur auf die Seite, wo die meiste Photosynthese passiert, weil das ist das Wachstum einer Pflanze.
Ja, doch. Sekunde. Ich habe ja noch nicht fertig. Also
okay.
Ich glaube auch nicht, dass die Pflanze, so wie das jetzt in diesem Video oder in dieser Story war, dass die jetzt irgendwann angegriffen hat. Aber Pflanzen haben dahingehend wirklich ein Bewusstsein. Sogar, ey, weißt du, warum eine Pflanze Obst abwirft? Das ist nichts anderes, als dass irgendein Reh oder ein Mensch oder was auch immer...
Ja, um die Samen zu verteilen.
Ganz genau. Das ist der einzige Grund, warum eine Pflanze...
Aber das macht sie dann nicht bewusst.
Das ist ihre Belohnung. Das ist wie eine Belohnung für denjenigen, der es aufsammelt. Und dann isst du diesen Apfel, hoffentlich mit Kern, und irgendwo kackst du ihn wieder aus.
Ja, aber das ist doch einfach nur die Überlebensstrategie dieser Pflanze. Da ist doch kein Bewusstsein.
Da musst du tiefer recherchieren.
Das ist einfach nur Evolution. Willst du mir jetzt sagen, dass ein Apfelbaum irgendwo ein Gehirn hat, der sagt, boah,
den
schmeiß ich jetzt die Äpfel hin, dass sie mir da irgendwie...
Ja, vielleicht ist kein Bewusstsein, aber ein Bewusstsein.
Nicht alle durcheinander.
Es ist aus der Evolution hervorgegangene Strategie der Fortpflanzung. Es gibt auch Pflanzen, die, also zum Beispiel eine Banane, die Banane, die wir aktuell haben, so deine typische gelbe Banane, die du isst, kann sich nicht mehr fortpflanzen. Die Banane wurde samenfrei gezüchtet. Es gibt keine natürlich fortgepflanzte Bananen mehr. Es sind alles Ableger, daher sind es alles Klone und es ist genetisch ein und dieselbe Pflanze.
Was?
Jede Frucht, die du samenfrei züchtest, damit nimmst du der Pflanze ihre natürliche Art der Fortpflanzung. Und dadurch, dass du auf Bananen nicht mehr in Bananen nicht mehr auf Samen beißt, hast du der Pflanze den normalen Weg der Fortpflanzung genommen. Alle Bananen kannst du super geil Ableger nehmen, woanders einpflanzen, dann wächst die Pflanze hoch. Aber es ist genetisch gesehen dieselbe, nicht nur die gleiche, sondern dieselbe Pflanze. Du hast im Endeffekt geklont, wenn du einen Ableger nimmst. Und diese Pflanze kannst du auf natürlichem Wege auch nicht mehr fortpflanzen.
Ist das schon
das hat es aber gar nie gemerkt und macht trotzdem Früchte, obwohl die gar keine Samen haben.
Ist das schon Alientechnik?
Nein, das ist keine Alientechnik, das ist einfach Kreuzung und Züchtung.
Viel spannender ist dann auch noch die Argumentationsweise.
Das ist kernlose Trauben. Er sagt dann
zum Beispiel die DNA. Also wenn du jetzt die DNA dieser Pflanze in dir hättest, auf irgendeine Art und Weise, halt noch zusätzlich, dann kannst du an dieser Pflanze vorbeilaufen, ohne dass es sich auffrisst.
Das riecht die dann.
Ich sage jetzt mal, vielleicht checkt die das ja über dieselbe Ebene, ich nenne es einfach mal nur Ebene, über die sie ja auch andere Sachen checkt. Ja? Genauso wie sie checkt, dass sie sich gegenseitig Platz sie lassen checkt müssen.
Checkt dein DNA, die lassen sich Platz, weil da, wo Schatten ist, nichts mehr wächst. Deswegen lassen die sich Platz.
Wäre zumindest eine hervorragende Idee, wenn man jetzt diese Pflanze da irgendwo ansehen würde, dann würde man die so um sein Schlösschen da irgendwie so ansehen. Und wenn ich dann selbst noch die DNA habe, dann kann ich ja da rein rauslatschen. Aber Fremde können zum Beispiel das dann nicht.
Wenn du zum Beispiel einen Wald oder Kulturpflanzen hochziehst, zum Beispiel auch wieder die typische Bananenpflanze, wird meistens in Kombination, glaube ich, mit Kakaobäumen gepflanzt, weil die schneller wachsen und Schatten werfen und die Banane ein bisschen Schatten braucht. Und deswegen gedeihen die in der Mixtur immer ganz gut zusammen.
Oh, der Herr Botaniker.
Ja, irgendwann mal in der Sendung mit der Maus gesehen. Also keine Ahnung. Das ist auch keine. Das ist nicht so, dass die. Da kommt die Kakaopflanze, liegt ein Kakaosamen, dann neben dran liegt ein Bananensamen und sagt: Hey, pass mal auf, wie wär's denn? Ich mach zuerst hoch, mach mich oben so ein bisschen breit und dann kommst du.
Emery Smith.
Das passiert halt einfach. Und da, wo es nie passiert, vertrocknet die Banane.
Hat vor allem auch noch so coole Pflanzen gesehen mit Früchten dran, die so ähnlich schmecken wie eine Kreuzung von.
Wassermelone und Blaubeere. Und
das mega find ich auch, lecker!
Das finde ich abgefahren. Und die ist auch nur so groß.
Was das für Flecken gibt du?
Ja, da musst du eben auch mal gucken, dass eine gute
Stell Flecken dir doch mal vor, was für geilen Obstsalat du machen kannst, wenn du verschiedene Obstsorten noch kreierst.
Ich meine, das Obst kommt ja naselang bei uns auch auf den Markt.
Ja, das hat er ja auch gesagt, dass vielleicht die ein oder andere Geschichte, die vielleicht unterirdisch wächst, vielleicht dann auch hier oben auf der Erdoberfläche.
Aber ganz ehrlich, da war die letzten Jahre noch nichts Gescheites dabei. Was sie hochgeholt haben, diese komische Drachenfrucht, Sternfrucht schmeckt nach nichts. Hast du schon mal eine Naschi?
Was ist das denn?
Ja, google mal, was eine Naschi ist. Da gibt es ein Obst, das heißt Naschi. Da denkst du dir, wow, geil. Gesund und Naschi. Naschi-Obst
heißt aber auch ein Aufstrich aus Ostdeutschland.
Ja, es ist aber nicht aus Naschi. Naschi sieht ein bisschen aus wie ein Apfel. Und es schmeckt total scheiße. Warum dann? Ja, genau, das ist eine Naschi. Warum? Und genau, die werden dann auch so einzeln geerntet, kriegt jeder einzeln nochmal so ein Styroporröckchen, dass sie auch kein Dutch kriegen, bis sie die halbe Erde umrundet haben und dann bei dir sind. Und den Obstsalat einfach um nichts strengt. Das Naschi ist die
Birne.
Das Naschi ist die Zucchini des Obstes. Nutzlose Platzhalle. Keine Ahnung. Und dann heißt das Ding noch. Also es war mir auf jeden Fall.
Ja, aber
wenn sie das da unten so rausgegraben haben, dann gut.
Ihm hat es auf jeden Fall ziemlich geschmeckt.
Also,
er hat es
Wassermelon, Blaubeere, das kann ich mir vorstellen.
Ist doch schon mega geil. Komm schon. Kannst du die übrigens auch in der Alien-Kantine drucken lassen, ne? Wissen wir ja.
Viel interessanter ist natürlich, hat er erwähnt, dass, also wir wissen ja, und das ist auch unbestrittener Fakt, dass viele Heilmittel und Medikamente natürlich auf Pflanzenbasis beruhen. ganz weit vorne ist Aspirin, Acetylsalicylsäure, das zum Beispiel aus der Birkenrinde gewonnen wird.
Oh, wie Xucker.
Xucker ist Birkenzucker, ja. Xylit.
Ja.
Ja. Aber Acetylsalicylsäure ist zuerst aus der Birkenrinde extrahiert worden. Auch die typischen Antibiotika und so, die du hast, sind ja auch aus Pilzen und so weiter entstanden. Und dass die Natur da einiges zu bieten hat, das ist eigentlich viel interessanter als irgendwelche leckeren Obstsorten. Ne? Da wäre natürlich die Frage, was kann man da unten noch hochholen? Das hat er zumindest auch erwähnt.
Und halt also gesundheitstechnisch Krebs, heilende Pflanzen, bis zu weiß ich alles, was man da sehr heilend auf der einen Seite hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein paar giftige, so wie man sie auch kennt, so ein paar giftige Pilze, halt in auch etwas abgefahrener Version, so wie er beschrieben hat, dass wenn du da so irgend so einer Kartoffel zu nahe kommst, und es passt der Kartoffel nicht, dass er dann explodiert und dann giftige.
Aber das hatte ich gar nicht auch.
Was ich allerdings gruselig fand, war die Kombi von Brokkoli und Blumenkohl. Das finde ich ja, da schüttelt es mich ja schon bei den puren Produkten.
Nicht.
Brokkoli geht generell
Pflanzen
nicht.
Pflanzen explodieren wie Granaten mit giftigem Gas. Psychoaktive Pflanzen und Pilze.
Ja. Hast du dir das so aufgeschrieben?
Ja. Wie geil das wäre.
Ja, also da ist halt alles
ein bisschen extremer. Ich habe auch ein Pflanzenexperiment, habe ich mir noch dazu aufgeschrieben. Möchte ich nie wissen, was bei mir im Garten los ist, wenn ich im Rasenmäher komme.
Ja, hey, ja. Du musst mal recherchieren.
Da ist die Stimmung echt auf den Nullpunkt dann,
glaube
ich.
Und sowas von. Rasen, den du mähst, musst du mal nachgucken, was das mit dem Bewusstsein des Rasens macht.
Ja.
Paul, ich glaube nicht, dass Rasen ein Bewusstsein hat.
Na klar.
Warum jetzt Rasen nicht? So eine komische Pflanze und ein Baum schon. Aber der Rasen, der schnöde Rasen.
Ja. Was denn?
So, der Rasen. Der Rasen, das sind die Harze unter dem
Pflanzen. Hast du schon mal schön wachsenden Rasen gesehen?
Rasen will doch gemäht werden.
Nein, will es überhaupt nicht. Schau dir mal nicht gemähten Rasen an. Wunderschön.
Aber nochmal zu der Frage, wie unter der Erde ohne Licht und Photosynthese was wachsen kann. Da gibt es doch so einen Dude, der hat in so eine Gallone hat er doch vor Jahrzehnten was gepflanzt und hat sich nie mehr drum gekümmert. Und das in dieser Gallone herrscht eine eigene Flora und Fauna und es wächst. Und ich glaube, das bekommt noch nicht mal Licht ab. Also irgendwie hat es diese Pflanze geschafft, da drin zu wachsen und auch sich selbst zu versorgen und so weiter. Also
ohne Licht stelle ich mir es schwer vor.
Das mit dem Licht weiß ich in dem Fall nicht. Das müsste ich mal...
Was
mal
ich meiner Frau mal vor Jahren geschenkt habe, war ein sogenannter Ecosphere. Das ist eine Glaskugel, die ist abgeschlossen. Da drin ist Wasser. In dem Wasser sind Algen und es sind so kleine so Mikrobentiere drin. Und das Ding hat sich ewig lang, ist komplett abgeschlossen, es braucht nur Licht, stellst du ans Fenster und durch das Licht wächst die Alge. Diese komischen Grilltiere fressen die Algen, pflanzen sich fort. Nee, das war richtig teuer. Und das ist, das hat über Jahre hat es einfach funktioniert.
Also ich kenne diese Urzeitkrebse, kenne ich.
Nee, so ein bisschen kleiner, aber es sahen so ein bisschen aus wie Urzeitkrebs, nur noch kleiner.
Boah.
Und so eine Alge. Und da waren halt noch so ein bisschen Steine drin, dass es nach was aussieht, dass du nicht nur so ein grünes Schlacke-Ding hast. Aber das ist auch zum Beispiel nie komplett zugealgt, weil sich das immer in dem Maß, wenn die Alge gewachsen ist, gab es auch mehr von diesen Tieren, die haben die Algen zurückgefressen, dieses typische darwinische Prinzip. Und dadurch war die Nahrung knapp und dann sind auch die Tierchen wieder zurückgegangen. Und wir hatten das mehrere Jahre am Fenster stehen,
stell dir
bis
doch,
es irgendwann mal runtergefallen
ihr müsst,
ist.
Ihr müsst mal noch ein bisschen weg von Erdpflanzen, Erdoberflächenpflanzen, einfach mal so, guckt euch doch einfach noch mal so ein bisschen den Film an, der mit diesem blauen Wesen da, wie heißt der gleich wieder?
Avatar.
Nie gesehen.
Hey, das, diese Tarn Pflanzen.
Bewegen.
Ja, die einfach... Also, was heißt überbewertet? Kannst du doch gar nicht leugnen, dass
den Film.
Ach so.
Es mag die abgefahrensten Pflanzen geben.
Warum auch Pflanzen,
die du im Dschungel siehst, im Ökosystem.
Farben,
das mag ja auch sein, aber die haben alles.
Möglichkeiten.
Die haben alle gemeinsam, dass sie keine Muskeln haben.
Das würde ich so nicht sagen, aber sie haben vor allem, was in diesem Film auch schön dargestellt wird, auch ein Bewusstsein. Und tun miteinander, genauso übrigens auch in Herr der Ringe, in der Schlussszene von einem der Folgen,
ja,
die Bäume
ja
miteinander
die Ents, das sind ja keine Bäume, sind Baumwesen, oder? Die Ents.
Ja, ich sag jetzt mal nicht,
ich
dass
als
es genau das
ist. Ich habe den letzten Film nie gesehen.
Ich habe keinen davon gesehen.
Und auch in Avatar letztendlich die Pflanzenwelt in gewisser Weise über ein Bewusstsein zusammenhält und dann auch in irgendeiner Form gegen das, was da kommt, kämpft. Also da müsst ihr mal, oder halt auch, wenn wir das Ganze ein bisschen auf Tiere über überzieht, da ja da auch genauso ein gemeinsames Bewusstseinsfeld vorhanden ist.
Bei Tieren übrigens, vielleicht noch eher, aber...
Warum nicht unbedingt bei Pflanzen?
Weil es überhaupt keine Anzeichen...
Nur weil die nicht reden, keine Augen haben, keine Ohren haben,
es gibt keine Anzeichen für irgendeine Art von Nervensystem. Es gibt mechanisch...
Ja doch, durch diesen Versuch mit den Elektrodingern, die du da dran machst, die ja ausschlagen, wenn Conny oder Michael, je nachdem, in den Raum kommen.
Das kann aber auch an Connys statisch aufgeladenem Flanellhemd liegen.
Nee.
Doch, weil wenn du Elektroden misst und misst du dran? Weil irgendwo Spannung hoch und runter geht, das heißt
der
ja
Der Conny
nichts.
Ist aber mit demselben Hemd rein, noch bevor die erste Pflanze kaputt gemacht wurde und ist noch nicht ausgeschlagen. Erst als er die Pflanzen rausgerissen hat.
Er sie berührt hat und er dann seine Spannung
und dann ist es auf beiden hoch.
Ja, also...
Und viel spannender. Ist ja
ich weiß auch nicht, was an diesem... Okay, erzähl mal weiter.
Nee, also ich meine, noch eine letzte Meldung vom Herrn Smith, die ja dann zum Schluss dieses Hausaufgabenvideos gemacht hat, weil er es ja, du hast ja so wunderschön erklärt, vielleicht gibt es ja da unten dann auch Pflanzen, die so heilende Wirkung und Pipapo und so weiter und so fort. Dann müsste man ja längst mal was auf den Markt bringen, was ja uns hier Menschen auf der Erdoberfläche ja auch ein bisschen gesünder macht.
Das und wollen aber die Pharmakonzerne nicht. Ja?
Die wiederum, so der Schwurbeleimann glauben möchte, diese ganzen Projekte, die im Erdinneren ja durchgeführt werden, finanziert. Weil es ja total crazy ist, dass man das davon ausgeht, dass vielleicht Big Pharma und Big...
Du meinst schon viele Medikamente, die bei uns aktuell kommen, vielleicht sogar schon daher?
Erstens das und zweitens, viele werden noch zurückgehalten, aus welchen Gründen auch immer, wenn man dem glauben möchte. Weil sonst würde das ganze Geschäft ja nicht mehr funktionieren.
Also ich sag nur, überschätzt man nicht Pflanzen.
Überschätzt man nicht Naschi. Ich sag... Und der schätzt man nicht Pflanzen.
Ich sage, ich gehe mal mit dem Rasenmäher durch ein Naschifeld und es tut keinem weh.
Also ich gucke jetzt Content.
Also ich glaube schon, dass Pflanzen untereinander kommunizieren, aber nicht mit einem Bewusstsein in Sachen von Denken, sondern ey, wenn irgendwo bei einer benachbarten Pflanze ein Blatt oder sowas abbricht, dass es irgendwas ausstößt, sei es an der Wunde des Blattes, irgendwas in die Umgebung rausgibt und sagt, Leute, Gefahr. Einfach nur so eine Information. So, und da kann ich mir auch vorstellen, dass Pflanzen außenrum in irgendeiner Art und Weise reagieren, aber ob ihre Natürlichkeit nicht
aber
wegen...
Aber genau, ist es dann Bewusstsein, wenn einfach nur eine Mechanik abläuft?
Es ist eine Mechanik, die abläuft, ja,
weil
so meine ich
das. Weil ich
sag
mal, ab irgendeinem Punkt gehen an einem Tannenzapfen, ist zu wenig Feuchtigkeit drin, dann klappen die auf, dann fallen die Samen raus. Ist jetzt nicht so, dass der Baum gesagt hat, so... Was haben wir jetzt irgendwie, was meine Zeit, so September, lass mal noch eine Woche, mache ich noch und dann habe ich aber keinen Bock mehr, dann machen wir Winterurlaub, dann schmeiße ich meine Samen weg. Das ist einfach so, da kommt einfach die Kombination
an. Der spricht sich noch ab im Partnerbaum.
Die Sonne steht tiefer, der Lichteinfall wird härter, es wird trockener und dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo das halt passiert. Das, ne? Aber ich glaube nicht, dass, oder wann kommt das Schneeglöckchen raus? Da sagt Anni, oh, weil mein Job ist immer der Erste zu sein, wenn der Schnee
wenn
kommt,
ich dir
das ist halt die Pflanze, die so reagiert.
Dass Materiebewusstsein hat und dass ein fucking Stein einfach nur auch ein Bewusstsein hat, dann drehst du
aber das ist doch die Hölle als Stein, wenn du Bewusstsein hast und kannst nichts machen. Du liegst da, kriegst alles mit, alles. Denkst dir, oh nein, ich hab so geil im Wald gelegen, jetzt bauen die hier alles voll mit Straßen. Wenn ich nur irgendwie was machen könnte, hallo, ich, der Stein, lass mich, ich will irgendwie, ich schmeiß mich von Bagger und weiß ich nicht was. Nee, also,
ja, aber der Stein hat doch ein ganz anderes Empfinden von Zeit, wie wir es haben und von Dingen, die man tun kann. Für einen Stein ist einfach ein Jahr, eine Sekunde.
Wir drehen hier gerade mega ab.
Ja, aber dann hat er halt 10 Millionen Jahre Hölle. Ist doch alles scheiße, wenn
ja,
du bewusst
sein hast, 10 Millionen Jahre einfach nur ein Wimpernschlag.
Ja, aber dann ist das trotzdem eine scheiß Zeit für den Stein.
Weil ich vorhin mit der Glasflasche und der Pflanze angeschnitten habe. Ja. Also, der Dude, das ist ein Engländer, David Latimer, der hat irgendwie vor 40 Jahren eine Zimmerpflanze in eine Glasflasche gesetzt, hat sie einmal gegossen und dann hat er sie luftdicht abgeschlossen. Und ja, sie braucht Licht, also das wusste ich ja vorhin nicht. Aha. Und die ist schon seit 40 Jahren da drin und sie lebt und sie gedeiht und sie frisst ihren eigenen Müll und erstellt dadurch wieder Sauerstoff und so hat die quasi, ist es quasi ein pflanzliches Perpetuum mobile.
Jetzt ganz ehrlich, so ein Ding haben wir auch daheim, steht für uns auf dem Balkon, ist so ein riesiges Einmachglas, hat die Julia vor Jahren eine Pflanze reingesetzt, hat das Einmachglas zugemacht und beim Umzug haben wir es einfach mitgenommen. Du kannst gerne mal, wenn du mal wieder rauchen bist, bei uns oben am Wohnzimmer auf dem Balkon steht so ein riesen Einmachglas, da ist ein komisches Gewächsgewusel-Schimmel-Gedöns da drin. Aber das Ding steht halt einfach nur da. Zu ist dicht, aber...
Und quasi, die Pflanze ist 40 Jahre alt von dem Dude.
Ja gut, 40 Jahre ist sie noch nicht, aber ich hätte mir gesagt, 10 ist die bestimmt auch. Such doch mal ganz kurz nach Ecosphere. E-C-O-S-P-H.
Da ist es schon.
Genau. So, und so ein Ding gibt's, also es gibt jetzt ganz viele, aber es gab irgendwo mal die erste, das war damals auch ultra teuer.
Also ein Aquarium Firma, mit der Pflanze gekauft, drin.
Genau, hier unten, das mit dieser Alge.
Oh, schön.
So ein Ding hat mir daheim. Das ist eine komplett geschlossene Glaskugel. Die ist dicht, da kann nichts rein und raus, ja, außer Licht. Und
aber
das Ding hat jahrelang funktioniert, bis
es
kaputt gegangen ist.
Bis es Wasser gekippt ist.
Nein, bis er runtergefallen ist und kaputt war. Ja, okay. Aber, ja. Ne, und dieses komische Viechding da unten frisst halt die Alge.
Ja.
Das CO2 und das Licht, die Alge wächst danach, dann hast du mal mehr oder mal weniger von diesen Viechdingern. Ich weiß auch nicht, das ist halt wahrscheinlich über Generationen Inzucht. Ich warte nur drauf, bis die mal so richtig hässlich so vorkommen. Genau, dann wird es mal ein bisschen trüb, dann wird es wieder ein bisschen klar. Es ist auch ein selbsterhaltenes, abgekoppeltes Ökosystem. Ja, so, was es aber braucht, ist Licht.
So, guck, so ein Glas in Riesenglas und halt noch eine fette Artificial Lampe oben drauf. Fertig. Aha.
Ja gut, dann hast du aber Energiezufuhr, hast du ja Licht. Bei einem anderen gebe ich dir ja recht.
Ja,
wenn
ist doch
das,
super.
Wenn die Mischung ausgewogen ist zwischen Sachen,
Druck,
die aus Sauerstoff Kohlendioxid machen, damit dann, die Pflanze den Kohlenstoff sich rausholen kann, dann wieder Sauerstoff
und
damit
und dann einfach in riesig, in abgefahren, in gefreakt, in alles, was du dir noch nicht mal vorstellen kannst.
Ich gebe dir, dass es plausibel ist, aber du brauchst Licht.
Nicht aber unbedingt.
Ja, du kannst, wenn du künstlich Licht reinhängst, hast du trotzdem
hast
Licht.
Hast ja auch halt Tiere, die in der Erde irgendwie leben, niemals irgendwie Licht sehen.
Maulwurf,
oder irgendwann.
Wie hübsch.
Ja, also das stimmt
ganz
auch wieder.
Viel ekelhaftere Tiere, die halt vor
Meeresboden,
sich
an dem fast kein Licht ankommt.
Hat übrigens
auch
eine Kreuzung von, also Emery hatte da unten auch eine Kreuzung von einem Hasen und einem Reh.
Stimmt, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Da habe ich mir gedacht, wie sieht das wohl aus?
Stell dir das mal
wie
vor.
Wie sieht das wohl aus?
Ich kann nicht mehr. Hey, also wie spannend ist, stell dir mal vor, die ganzen Tiere gibt's wirklich.
Ich habe mir noch aufgeschrieben,
die Pflanzen gibt's wirklich.
Die fleischfressende,
dann läufst du durch so eine,
die fleischfressende Riesenpflanze hat einen Durchmesser von 4,5 Metern, die Blüte und die Tentakel waren 15 Meter lang.
Richtig, wenn sie mal rausfährt.
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die wächst halt dann lang, ne?
Sich aber
die kann
sich
halt nicht mehr reinfahren, weil dann ist sie irgendwo hingewachsen.
Maras
genau.
Heißen
und die Pflanze
Tiere.
Pflanze frisst normalerweise eine Kreuzung
Maras.
Aus eine Kreuzung. Hase und Reh.
Siehste? Guck schon an die Erdoberfläche.
So könnte es aussehen.
Ja?
Ist ein bisschen hecklastig, oder?
Du weißt, der ist hat einen fetten Arsch
höher,
oder was?
Nein, der ist hinten höher als vorne.
Ja.
Googelt mal Maras.
Ja, und googelt.
Die sehen ein bisschen aus wie Agutis.
Und
Agutis hatten wir in Mexiko überall.
So ein bisschen Avatar, dann wisst ihr, was in ein paar Jährchen auf euch zukommt, wenn ihr da mal hin dürft.
Mhm. Ja, also wichtig beim Rasenmähen, ein bisschen sensibel vorgehen.
Ja, vorher nochmal beten.
Vorher dem Rasen mal Bescheid sagen, hier, pass auf.
Tut mir jetzt leid, aber du musst,
weil ich kann nicht mehr durch sonst. Ja.
Umarme den Baum.
Ja.
Ja, genauso wie ja auch Wasserbewusstsein hast, musst du auch nochmal danken.
Wasser auch noch.
Ja, klar. Oje. Könnt ihr auch mal gucken, Wasser in verschiedenen Emotionszuständen und das dann durch ein Mikroskop angeguckt. Guckt es an. Hey, könnt ihr selbst
sind
zu Hause
es die Mikroben im Wasser oder ist es wirklich das H2O?
Micha, es
zwei,
ist...
Zwei Wasserstoff,
ich weiß nicht,
ein Sauerstoff,
wie es in Worte noch...
Der japanische Doktor, wo der Name nicht hier steht, ist sicher, dass das Wasser und andere Organismen fähig sind, Emotionen zu spüren und wir als Menschen negativen wie positiven Einfluss auf diese haben können.
Quelle miss.at.
Ja, du kannst jetzt...
Weiß ich jetzt nicht.
Das funktioniert auch mit einer Notiz. Da habe ich schon Sachen gesehen, wo sie irgendwie an
der... Das funktioniert mit dem ganzen Planeten.
Hat Nutella-Bewusstsein.
Ja.
Wenn warum?
Du machst eine Notiz an die eine Pflanze, wo draufsteht irgendwie Hass oder sowas. Also auf jeden Fall was Negatives. Und das andere eine schöne Botschaft. Und die eine geht ein und die andere bleibt,
oder du nimmst,
wie sie ist.
Genau wie Flash sagt, ein Glas voll Reis.
Ja.
reintun, hast gekocht, geil, nochmal ein Glas voll Reis, selber Reis da rein. So, den einen stellst du dahin, den anderen stellst du dahin. Dem einen sagst du, du schaffst es, noch einen Tag durchzuhalten, bevor du stimmst. Dem anderen denkst du, leck mich aber, du kommst so früh wie möglich in die Biotonne. Guck dir diese zwei Gläser Reis an, mach das 2 Wochen lang und guck, ob diese 2 Gläser Reis gleich vergammeln oder eins schneller als das andere.
Und dann hast du eine schöne Fliegenzucht.
Okay, also ich lasse jetzt daheim mal 2 Gläser Reis verschwinden, ja. Und dann werde ich euch
und
sagen,
dem einen aber regelmäßig, ne?
Du, ja, der Chaka. Eine sage ich, hier, pass auf. Wenn der andere schimmelt, du wehrst die Sporen ab, du baust deinen Schutzschild auf, du machst es, du ziehst es durch.
Chaka, du schaffst das, ja.
Ja, ja so dann scheint da irgendwas mit unserem Toastbrot im Gange zu sein, weil ich habe Toastbrot gefunden bei uns. Das ist schon 2 Monate abgelaufen, es hat noch keinen Schimmel.
Irgendjemand hat dem gut zugeredet.
Ja, irgendjemand hat unserem Toastbrot daheim gut zugeredet, weil normalerweise das Erste, was irgendwie schimmelt, ist Toastbrot.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, seit ein paar Monaten ist irgendwo da Getreide aus einer unterirdischen Höhle reingemischt worden, weil es scheint sich unendlich lange zu halten auf einmal. Ich weiß nicht, was los ist.
Probier dieses Experiment aus, Mann.
Ja.
Zu Hause.
In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt.
Ist schon soweit. Oder? Warte mal, Moment, ich muss gucken, habe ich mir
okay.
irgendwas aufgeschrieben.
Okay, nein, war das
wirklich
nochmal nicht. Wir gehen noch nicht ans Ende.
Ja, also wir können ja euch, ja?
Ja, jetzt natürlich okay. die Frage.
Okay, wir gehen nochmal rein.
No, ja, Moment, wir müssen das Thema jetzt auch ganz abhandeln. Nicht, dass hinterher wieder die Fragen kommen, weil die Frage, die selbst Emery Smith hinterher gestellt wurde von diesem Interviewer, war: Sind die Pflanzen da unten schon immer da gewesen oder sind die da hingebracht worden?
Okay,
ja,
natürlich
entstandene Flora und Fauna, wie sag ich mal hier auf dem Erdmittelpunkt, es gibt verschiedene, Erdoberfläche, es gibt verschiedene Klimazonen, ne? Deswegen gibt es hier da die Bäume und im Dschungel gibt es die Bäume, es gibt eine Baumgrenze, wenn die zu hoch werden, da gibt es gar keine Bäume mehr und sind das im Endeffekt bloß Derivate von dem, was unter der Erde ist und halt an der Oberfläche nicht leben kann? Oder ist dieser ganze Kram unter der Erde, hat mit der Pflanzenwelt auf der Oberfläche vielleicht gar nichts zu tun und wurde da
als eigenes
extern,
Ökosystem.
Als eigenes Ökosystem hingebracht? Kamen da ein paar Aliens, haben gedacht, oh, das ist ein großes Loch in der Erde. Da machen wir mal eine riesen Ekosphäre rein und gucken mal, was passiert.
Genau.
Nee, das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle.
Ja, natürlich. Ah, ja, klar. Und nebendran bauen wir unsere Siedlung, weil das, was wir da ja hinpflanzen, brauchen wir dann eh noch zum Futter.
Also prinzipiell, du bist eher der Meinung, dass die Pflanzen in der Höhle mit den Erdpflanzen nicht unbedingt was zu tun haben. Die sind nicht verwandt, ist jetzt nicht, sondern es
das
ist wirklich...
Das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Es kann schon eine Form von Vegetation stattfinden aufgrund der Erde an sich selbst, wie es da halt seit Millionen von Jahren sich alles so ein wenig entwickelt hat. Aber es schafft auch eine hochentwickelte Alien-Zivilisation, sich einen Planet XY zu nehmen und sagt, so, da machen wir es jetzt so und so, ne? Hier machen wir mal die 3 Geschichten, da wird es eher wegen wärmer sein, da pflanzen wir jetzt mal hier oben den Nadelwald an, da unten machen wir mal mehr Palmenland und da unten machen wir das so und dann nehmen wir die und die Tiere und dann lassen wir hier den Planet X so gestalten, wie wir jetzt Bock haben, mit Insekten, wie wir jetzt Bock haben und einfach so einen Kreislauf bauen in gigantische Art und Weise, wie wir sie uns wahrscheinlich durch unsere Fähigkeiten gar nicht programmieren, aussuchen und gestalten können.
Und ich sag mal, der Kreislauf an der Erdoberfläche, der funktioniert ja.
Der ist vielleicht vor Millionen von Jahren auch so herangezüchtet worden.
Ja.
Und wir wurden dann vielleicht auch noch so mit da so herange...
Also es... mir geht's nur darum, das, was in der Höhle ist, hat es mit uns was zu tun oder ist es was komplett Fremdes, was da reingesetzt
vielleicht
wurde?
Vielleicht sind wir ja auch was komplett Fremdes und auch angesiedelt, genauso wie Mensch, Natur und so weiter und so fort. Genauso wie eine Alien-Zivilisation da unten auch ihr eigenes Ding macht. Und vielleicht sogar ganz kurz, besser man nicht mit unserer Vegetation in Verbindung kommt, da muss man ja auch aufpassen, dass es da vielleicht manche Sachen sind, die sich widersprechen, weil wenn irgendeine fremde Alien-Zivilisation herkommen würde, mit ihrer Vegetation und mit ihren, Stoffen und CO2, wenn die zwei miteinander in Berührung kommen, würde es vielleicht Chaos ausbringen. Deshalb ist es ganz gut, wenn die das nicht neben uns an der Erdoberfläche machen, sondern im Erdinneren, wo alles so ein bisschen isolierter ist und die ihr eigenes Vegetationssystem haben, was uns nicht stört. Deshalb müssen wir auch aufpassen, wenn wir da so ein Loch bohren und da irgendwann mal in Berührung kommen mit vielleicht irgend so einem Pocket von denen und es dann bei uns in die Atmosphäre mit eintritt, dann ist vielleicht Chaos am Start. Muss man auch ein bisschen vorsichtig mit der ganzen Sache umgehen. Was wolltest du sagen?
Also nicht, dass wir dann aus Versehen Naschi mit Drachenfrucht kreuzen, dann haben wir das langweiligste Obst der Welt.
Ja, oder stell mal vor, eine Zucchini mit einer Aubergine.
Kommt dann direkt Pappmaché raus.
Kommt direkt in Teufelsküche, dann kommt Gordon Ramsay und schimpft dich. Ich hab, wenn wir doch angesiedelt wurden als Menschheit, dann frage ich mich, warum sie uns alle entführen, weil wir alle so hochentwickelt sind.
Ich habe nicht gesagt, dass es unbedingt so sein muss.
Ja, ich habe es ja nur mal in den Raum gestellt.
Ja.
Ja gut, vielleicht haben wir uns auch weiterentwickelt. Die checken
ja,
mal,
es gibt ja, wenn, ja, oder es kommt eine andere Alien-Spezies vorbei, weiß davon gar nichts und sagt, oh, check mal aus deine ihre DNA. Das ist ja nicht eine Spezies.
Wir gucken mal, was die anderen da gemacht haben.
Ja, wir sollten auch mal ein paar Aliens entführen.
Ja, ja, ja. Machen wir
ja
auch.
Sollen einfach mal zurückschlagen.
Ja,
haben wir ja auch oft genug gemacht. Machen wir genauso. Ist halt nicht offiziell.
Übrigens ganz spannend, wo man das gerade mal so haben, wir haben mal Aliens entführt. Es gab letzte Woche bei einem Lokalsender in Las Vegas mit George Knapp, dem Area 51-Spezialisten dieses Senders, die Meldung: Gibt es eine neue Area 51?
Area 52?
Nee.
Nein.
Nein. Die reden tatsächlich von derselben Einrichtung, die wohl irgendwie ganz neu ist. Da bin ich
gerade. Haben sie renoviert oder
was? Da bin ich gerade am Recherchieren.
Okay, dann machen wir das nächste Folge. Obwohl wir mal ein ASMR-Video aufnehmen.
Ein was?
Und wir so ganz am Mikro trinken. Kennst du das nicht?
Nein, Mann.
Nein, wo Leute am Mikrofon auf YouTube so ganz nah was trinken oder essen. Und das macht dann. Ist egal.
Haben wir
Google einfach
gemacht.
Mal ASMR. Genau.
Alexa, dann, mach das Licht aus.
Ja, ich hätte jetzt alles abgehakt auf meine grünen Notiz.
Wir machen nächstes Mal weiter.
In diesem Sinne, für dich gut unterhalten oder.
Und nicht so wild mit dem Rasenmäher, ne?
Andersrum. Glaubt, was ihr wollt oder für dich gut unterhalten. Alexa, mach das Licht aus. Wir sind raus. Tschüss.
Tschüss, Jan.